Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Herzlich willkommen zur neuesten Folge vom Fußball-Podcast Andere Liga 2.0. Mein Name ist Sven Forster, Sportchef von 20 Minuten. Und mit mir ist der wunderbare Fabian Weber-Ruch. Hallo Fabio, wie geht's?
Guten Tag, Sven. Ich bin ein bisschen traurig. Ich sehe dich nicht. Wir haben heute ein spezielles Mise en place, muss man dazu sagen. Darum enttäuscht mich jetzt ein bisschen, aber mir geht es gut grundsätzlich. Ein bisschen Schlafmanko habe ich vor der letzten Nacht natürlich. Wie geht es dir?
Schlafmanko schließe ich mich an, weil wir haben ja doch relativ lange noch gearbeitet. Bei uns war das Spiel am Abend und dann gerade am Morgen wieder Termin gehabt, mit der Nazi-PK. Du siehst mich nicht, weil ich da im Auto sitze an irgendeiner Raststätte in den USA in der Nähe von Kansas. Und da aufnehmen, also wenn ihr da im Hintergrund noch Vögel hören, zwitschern, ich muss das Auto aufmachen, weil das ist eine Hitze da drin, sonst, das staut sich so brutal an. Hoffentlich hört man das nicht so fest im Hintergrund, aber ist mal ein anderes Setting.
Hey, da habe ich wunderbare Erinnerungen, Frankreich, Australien, ja. Im Auto, ich weiss noch mal, irgendwo bin ich wirklich fast, es war so typisch im Auto, ich bin wirklich fast draufgegangen, habe ich das Gefühl gehabt, und geschwitzt. Ich wünsche dir das nicht, ich hoffe, du hast viel frische Luft und Vögel, Gezwitscher, finde ich immer echt schön. Es geht immer, Tier-Content geht immer,
ich, oder? Ich habe überlegt, ob ich du hast ja damals deine Familie einfach in den Mac geschickt, der Mac ist auch gerade nebenan, ich habe überlegt, ob ich einfach in den Mac sitzen und die Folge aufnehmen. Ich habe gedacht, das ist ein bisschen wild, wenn ich einfach dort mit dem Mikrofon in der Hand sitze und gegen einen PC rede. Darum bin ich jetzt vor dem Mac auf dem Parkplatz. Immerhin konnte ich das WLAN anzapfen. Aber es kommt gut. Es ist alles ein bisschen, wenn so eine Nazi-Planung ist, alles immer ein bisschen improvisiert, wenn es darum geht, wenn die eigene Nation oder die Nation, die man begleitet, kann rausfallen, dann ändert das natürlich relativ vieles in der Planung.
Ja, weißt du, wir haben ja wahnsinnig viel zu versprechen. Und ich sehe schon mal den Ton. Die beste Nachricht ist, dass wir kein VAR haben bei uns im Podcast, der uns überprüft. Und mein Setting ist tatsächlich auch ein bisschen debakulös, wo wir uns noch irgendwie nicht ganz verstanden haben mit der Zeitverschiebung. Kann passieren, ist zwar nicht so schwierig zu rechnen, aber wir haben es irgendwie hergebracht, dass wir uns nicht einig waren. Aber hey, cool, höre dich. Und ich würde sagen, Feedback habe ich recht viel bekommen. Einerseits immer wieder der Vorwurf, es ist an mich gerichtet, soll die WM nicht so hoch hängen, die FIFA und auch die Skandale und VAR, das ist alles scheiße, so wie der Tenor, jetzt sowieso nach dem Schweizspiel. Ich bleibe aber dabei, dass ich die WM beste Unterhaltung finde. Gerade in dieser schwierigen Zeit auf dieser Welt hat sie für sehr viel Freude und Unterhaltung gesorgt, natürlich auch für sehr viel Ärger. Und dass die FIFA schwierig vorgeht, dass Donald Trump nicht unbedingt unser Lieblingspräsident ist und eine schwierige Person ist, ist alles geschenkt. Man kann ja jeden Satz so anfangen und dann weiterfahren, aber ich fände es ein bisschen lächerlich. Es soll jetzt heute um Fußball gehen und um das Schweizer Spiel. Genau, hast du noch irgendetwas Feedback bekommen?
Nein, ich würde sagen, wir können loslegen. Also, es ist wirklich nochmal gekommen, dass wir Brasilianer nicht nochmal erwähnen sollen. Ich glaube, das machen wir in dieser Folge auch nicht. Du hast dich bewusst gegen das Liebling entschieden. Wird sicher natürlich am Damm gelegen haben. Darum würde ich sagen, komm, wir legen los mit der Frage der Woche. Genau. Respektive Frage der Folge, kann man sagen, weil wir nehmen ja doch jetzt mehr als eine Folge der Woche auf.
Genau, ein Teil kann ich noch, Rans Cortard. Heute hat der Italiener im Finale einen Deutschen geschlagen und das ist ein wunderbarer Tag. Ich kann den Deutschen nicht ausstehen. Der Mr. Zverev und wenigstens Italien ist halt jetzt eine Tennisnation. Aber gut. Genau, Frage der Woche. Was überwiegt eigentlich bei den Schweizern? Stolz, Wut oder Wehmut? Erzähl.
Ich finde das eine sehr gute Frage, weil eigentlich ist es ja wirklich alles. Ich habe das Gefühl, gerade nach Spielschluss ist es die Wut. Mittlerweile würde ich sagen, ist es die Wehmut. Und morgen wird es stolz sein. Ich würde sagen, ich tue das mal so beantworte die Frage. Oder was sagst du?
Ja, ich finde es eine konstruktive, lustige Antwort. Ich glaube, man könnte alle drei Sachen auch noch umgekehrt drehen. Es würde auch stimmen. Gestern Wehmut, heute Wut, morgen Stolz. Heute Stolz, morgen Wut, übermorgen. Es ist alles. Es ist wirklich ein Mix. Und das zeigt, wie unglaublich viele Emotionen halt in so einer Fußball-WM sind. In so einer vermutlich einmaligen Gelegenheit, mindestens für viele Spieler, die gestern gespielt haben. Und es stimmt ja alles. Also ich bin wirklich kritisch gewesen mit dem Schweizer Nationalteam und ich bleibe dabei, so brillant ist die WM nicht gewesen. Ich finde aber, sie haben sich wirklich wie eine grosse Nation von Spiel zu Spiel gesteigert. Also über das Katar-Spiel müssen wir nicht mehr reden. Bosnien war schlecht, bis du noch zusammen bist. Und so weiter. Und jetzt schon gegen Kolumbien enorme Resilienz, enorme Reife, wie sie sich gewehrt haben. Nicht spielerisch brillant, aber sich durchgesetzt gegen einen unangenehmen, mühsamen Gegner. Und jetzt eigentlich das Meisterstück bezüglich, was möglich ist mit dieser Mannschaft. Wir kommen dann dazu, was es eigentlich für eine Mannschaft war, die da gegen Weltmeister gespielt hat. Ein sensationeller Auftritt gemessen an den Möglichkeiten, finde ich. Nichts zugelassen, tatsächlich die bessere Mannschaft gewesen. Und Chapeau, ich ziehe wirklich den Hut, den ich nicht anhabe. Und die Mannschaft hat mich überzeugt mit ihrem Fighting Spirit. Und ja, wie sie ausgeschieden ist, ist dermaßen brutal und bitter. Es tut mir wirklich auch leid für die Mannschaft. Und ich glaube, sie hat es auch nicht verdient.
Ich würde genau alles eigentlich so unterschreiben, wie du gesagt hast. Wie du gesagt hast, nicht verdient ist, glaube ich, wirklich der Punkt, wo ich wirklich am meisten übereinstimmen würde. Weil man ist das bessere Team gewesen bis der roten Karte. Man hat zwar das Goal bekommen von Argentinien nach 10 Minuten. Dann hast du kurz gedacht, oh nein, das könnte jetzt noch böse, das könnte nicht in die Hose gehen. Und dann haben sie sich einfach wieder gefangen und sind trotzdem besser gewesen. Argentinien hat nichts können. Die Schweiz ist das dominierende Team gewesen. Ich glaube, das hat man auf der Welt gesehen. Ich glaube, das ist etwas, was sich jetzt die Schweiz auch wirklich, wenn man Respekt gespielt hat. Es ist nicht so wie, also Kap Verde zum Beispiel hat ja auch super mitgespielt, aber es ist nicht so, dass Kap Verde das Spiel gemacht hat. Aber die Schweizer Nazi hat das Spiel gemacht gestern. Und es hat wirklich mir auch weh, da war das Goal fällt, dann in der 112. Minute, das glaube ich, da bin ich, da sind wir, glaube ich, alle, also zuerst mal riesen Jubel natürlich, Jubel. Also die wenigen Leute, die Schweizer, die haben richtig Lärm gemacht dort, wo das Goal gefallen ist, die Fans. Aber das ist oft, du hast wirklich, wir haben gefunden, hey, auf der Journalistenbühne, es ist laut geworden kurz, weil wir sind natürlich immer bei der Schweizer unterwegs, aber so kurz, ja, das finde ich völlig legitim. Und das ist dann wirklich so 112 Minuten das Goal fällt, wirklich ein Stich ins Schweizer Herz gewesen, weil man hat das Penalty, das ist sowas verdient. Weil man ist ja, natürlich hat man am Schluss müssen verteidigen, aber man ist ja trotzdem nicht mal viel schlechter gewesen, also die ersten 10 Minuten in Unterzahl. Ist ja die Schweiz sogar noch gleich mitgespielt. Also Argentinien hat ja nicht mal dort groß etwas können. Also es ist wirklich, ja, es ist bitter. Es ist ganz bitter, das Out. Und ja, man kann wirklich stolz sein auf das Team. Ich glaube, das kann man so festhalten.
Ja, und weißt du, es gibt ja jetzt so Möglichkeiten, wenn man will, kann man ja sagen, was hat eigentlich Argentinien genau gemacht? Die haben alles gemacht, aber nicht Fußball gespielt. Aber das ist auch ein Verdienst von den Schweizer. Also, klar, sie gehen früh in Führung und sie verlegen sich dermassen früh auf Anti-Fußball. Finde ich, dass ich mich frage, was ist eigentlich los mit den Argentinien? Ich meine, so eine coole Mannschaft, so viele tolle Fußballer. Und ihre Taktik war einfach, Martinez, lange Abschläge, 30 Meter in der Mittellinie und nach vorne hilft der liebe Gott, der Lionel heisst. Ungefähr das war die Taktik, also beschämender Auftritt. Und das sage ich nicht, weil ich aus Brasilianer sage ich mal, die Argentinien einfach grundsätzlich nicht gerne. Es ist wirklich eine grausige Mannschaft. Du hast über die Paraguayer gescheitert. Und ich finde, also die Argentinier sind nicht besser vom Auftreten her. Es hat Spieler dabei, wieder, vor allem der Paredes, aber auch der Depol und andere. Die sollten eigentlich gut, wenn sie den Platz betreten, meiner Meinung nach eine gelbe Karte bekommen. Das haben wir alle sinnvolle Regeln. Also, wie die in jeder Aktion, in jedem Zweikampf, in jedem Freistoß zeitschinden, unsportlich sind. Also eben, die ganze Sache, die wir jetzt diskutieren mit dem Embolo, es regt mich wirklich auf, wenn ich sehe, dass eine Million Unsportlichkeiten von gewissen Nationen einfach durchgehen, durchgewunken werden und dann passiert so etwas, was so einen grossen Match entscheidet. Das ist wirklich, wirklich bitter. Aber nochmal, was genau haben eigentlich die Argentinier gebaut? Weißt, man kann ja schon sagen, die Schweiz war besser gewesen, die Schweiz hat Fußball gespielt, die Schweiz ist 2-1, die Schweiz ist besser im Spiel. Was wäre denn gewesen, 11 gegen 11? Ich meine, die Argentinier können ja nicht so unglaublich lächerlich weiter schuten. Also irgendwo, ich weiß es nicht, vielleicht wäre es so gekommen. Und die Schweiz hat einfach 3-1 gewonnen. Aber ich meine, dass der Messi ein Argentinier ist, das ist ein Skandal. Das ist der wahre Skandal. Also was die für einen Anti-Fußball zeigen und dann sind so eine Genie in der Reihe, also das passt bei mir nicht zusammen. Aber nochmal, die Schweiz...
Aber das ist
ja... Entschuldigung, ja.
Ja, erzähl.
Nein, gut, ich bin eigentlich fertig.
Ja, also das Ding bei Argentinien sehe ich einfach so, das hat auch mit der ganzen Spielaussicht zu tun, ist ja nicht an der Qualität der Spieler, weil du hast gestern schon gesehen, die haben können, also die haben Ruhe am Ball, die haben gute Ballkontrolle, aber die haben einfach, also das Spielsystem ist einfach, schaut mal, wo ist der Messi vorne frei und gebt ihm den Ball, selber tun nichts anderes wagen. Ich meine, der McAllis, der spielt bei Liverpool, ist ein super Fußballer. Der hat sich nicht einmal getraut, einen Passclub führen zu spielen. Konsequent, die haben immer wieder zurückgespielt. Das ist so ein Angsthasen-Fußball. Und ich habe mir am Schluss einen zuerst keine schwache Argentinier in unserem Schlusspost. Und da habe ich gefunden, schau, jetzt haben sie doch gewonnen. Vielleicht muss man aus der Schweizer Brille ein bisschen anpassen. Und dann sind wir auf Bieder gegangen. Und ich finde, Bieder ist wirklich ein gutes Wort für die Leistung von der Argentinier-Gäste.
Oh, ja, absolut. Du weißt, sie sind schlussendlich mehr oder weniger so Weltmeister geworden vor 4 oder 3,5 Jahren. Klar, der Finale war grandios gegen Frankreich, aber sie haben so viele bittere Leistungen auftreten gehabt. Sie sind so oft bevorteilt worden von Spielleitung, auch in Katar. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, ich glaube 5 oder 6 Penaltys bekommen, ist jetzt nicht jeder anstrengend und so weiter. Das mal lamentieren sie, das mögen Ausreden sein. Und man kann jetzt auch sagen, typisch Schweiz, RFA ausgeschieden im Viertelfinale, das ist Bullshit. Es ist wirklich Bullshit. Und ich finde, heute haben sie irgendwo, habe ich mal das Wort aufgeschnappt, wir wollen keine schlechten Verlierer sein. Das hat mich fast wieder ein bisschen aufgeregt. Ich wäre ein verdammt schlechter Verlierer, wenn mir das passieren würde. Und stell dir mal umgekehrt vor. Stell dir mal vor, Argentinien wäre die Schweiz und die Schweiz wäre Argentinien, was da gestern auf dem Platz wäre los. Der Paredes hat auch etwa 4 rote Karten gleichzeitig bekommen. Und die Schweizer haben, es spricht für die Schweiz, für ihren Charakter von mir aus so, dass sie halbwegs im Rahmen geblieben sind. Natürlich haben sie den Schiedsrichter durch ein Jahr attackiert. Also ich verstehe das wirklich. Aber es war immer noch halbwegs im Rahmen gewesen. Und auch heute noch, der Jakin hat einmal darüber geschlafen, er sagt immer noch, wir haben gegen Schiedsrichter, gegen Via gespielt. Klingt nicht sympathisch, aber ich finde absolut okay, er hat noch viel mehr. Und der Schiedsrichter hat wirklich heute Manuel Gräfe, Schiedsrichter, Ex-Schiedsrichter, umstritten, gehört auf Social Media, eure Boomer lassen Social Media, eine super Einordnung. Was der auch erzählt hat, ich meine, der Schiri, der Schiedsrichter hat konsequent in Anführungszeichen gegen die Schweiz gepfiffen, jede 50-50 Situation. Der Embo hat so viel auf die Haxen bekommen, auf die Socken bekommen, alles. Die haben wirklich 100 Unsportlichkeiten gemacht. Jeder Freistoß verzögert, Ball weggeschlagen, hier vorne gestanden. Kapitänsregeln, die existiert für die meisten Nationen nicht. Da schnurrt einfach jeder mit dem Schiedsrichter und so weiter und so fort. Also es ist wirklich unglaublich, was man mit... Und wir haben es so gelobt, Sven. Wir haben es so gelobt. Und jetzt, was um die Entscheidung geht, katastrophale Schiedsrichterleistung nach der anderen. Wie ein Jahr-Debakel. Also es ist wirklich traurig.
Ja, dann würde ich so sagen, kommen wir zu dieser Szene, wo das Spiel meiner Meinung nach entschieden hat. Zum Schiri muss ich vorne sagen, also wenn ich höre, Manuel Gräfe gut eingeordnet, dann habe ich eigentlich schon abgeschlossen. Weil wenn jemand etwas nicht mehr kann, dann ist es gut einordnen, weil es einfach wirklich nur ein Rant ist, konsequent gegen seine ehemaligen Berufskollegen. Also wirklich bei allem ist einfach immer konsequent ein Rant. Aber so prinzipiell, mir ist es für ein Spiel aufgefallen, das mit dem 50-50-Entscheidung gegen die Schweiz. Wir haben nämlich noch darüber diskutiert und dann gesagt, schau jetzt zum ersten Mal, und das war wirklich so gewesen, bis jetzt hat die Schweiz eine 50-50-Entscheidung in diesem Spiel, ist der Schiri doch eher auf der Schweiz-Seite gewesen. Also das ist ja nie, 50-50-Entscheidungen machen die am Schluss ja nicht, oftmals nicht spielentscheidend, sind ja oftmals nicht spielentscheidend. In Kolumbien zum Beispiel, der aus El Salvador, der Schiri, der hat meiner Meinung nach eher prinzipiell pro Schweiz pfiffen diese 50-50-Entscheidungen. Der jetzt gestern ist zum ersten Mal ganz sicher etwas anderes gewesen. Der hat ganz sicher dort eine Brille Argentinien aufgehabt. Hat aber lange nicht so eine Rolle gespielt, denn man muss sagen, hey, es war nichts Spielentscheidendes gewesen. Jetzt kommt aber die Szene. Und ja, also ich hab ein bisschen die andere Meinung. Ich verstehe komplett, dass man sich darüber aufregt. Über die Szene. Ich verstehe, dass man sich über die wahre Intervention aufregt. Meine Meinung ist, zum Teufel. Warum, Brel Embolo, machst du mit einer gelben Karte in der Hinterhand an der Mittellinie nach 70 Minuten eine Schwalbe? Jetzt geht es darum, ja, wahr eingreift, nicht passieren, was auch immer. Aber es war so eine klare Schwalbe gewesen. Der Schiri muss es ja eigentlich auf dem Feld schon sehen, dass es eine Schwalbe ist. Und dann ist er auch mit gelb-rot vom Platz. Das ist ein Fakt, der komplett untergeht. Dass der Schiri, dass er eigentlich hätte der Schiri die Schwalbe müssen sehen von Anfang an. Und dann wäre es auch gelb-rot gewesen. Also es ist nicht so, dass man dann irgendetwas Neues erfunden hat, sondern es ist Schwalbe gleich gelb, egal wo die Schwalbe stattfindet. Und das ist so eine klare Schwalbe gewesen. Man hat ja nachher die Stelle gesehen von der gewissen Seite, wo er springt ja einfach komplett weg und dreht sich noch und windet sich noch und alles. Und das ist ein Fakt, der aktuell extrem untergeht, vielleicht auch mit der Schweizbrille. Man hat sich selber in die Situation gebracht, dass am Schluss der Schiri die rote Karte gibt. ich verstehe trotzdem den Frust, VAR-Frust, hundertprozentig. Der Fakt, dass man jetzt, dass man keine gelbe Karte gegeben hat in dem Moment, dass dann kein VAR gekommen wäre, um die gelbe Karte für Imbolo zu geben, das ist natürlich, es klingt ganz blöd. Aber, auch dort, und jetzt nochmal etwas, man kann ja nachher nicht sagen, der hat nie eine gelbe Karte gegeben für Fouls. Dann gibt er mal endlich eine, dann will er mal endlich eine geben für ein Foul, weil er so wahrnimmt, das wäre ein Foul. Und dann wirft man ihm vor, dass er dann eine geile Karte gegeben hat. Ich meine, irgendwann mal, wenn du 5 Fouls machst, 4 sind harmlos, 5. ist auch harmlos, aber im 5. Mal sagt doch jeder Schiri in einer normalen Spielleitung, Logik, Kollege, das gibt jetzt geile Karte, weil jetzt hat er schon 5 Fouls gemacht. Also ich finde es nicht so schlimm, dass er in der 70. Minute mal sagt, er will eine geile Karte verteilen für ein Foul, egal wie hart das Spiel vorher war.
Also, ich finde es, du bist in Form, auch wenn du im Auto hockst. Ist gut, was du sagst. Ein Running Gag von diesem Podcast ist ja die verschiedenen Ebenen. Und die müssen wir auch ein bisschen aufdröseln, bevor wir zum Mr. Embolo kommen, vielleicht. Und aber was ich vom VAR halte, haben wir fest vorgenommen, nicht zu fest zu ranten, wo mittlerweile merken, dass ja, die ein bisschen länger brauchen, dass das einfach ein Scheissdreck ist, der VAR. Und immer wie schlimmer wird. Und das ist doch ein Punkt, Sven. Du hast die vielen Sachen recht, die du sagst. Aber ein Punkt ist doch die Willkür. Die Willkür und dann kommt das Mistaken Identity. Und das habe ich wirklich jetzt nachgelesen. Und die Idee von diesem Mistaken Identity ist eigentlich, wenn ein Spieler die falsche Verwarnung bekommt, dass man es ändern kann. Sprich, der Sven Forster bekommt Geld, aber es war der Fabian Rauch, der das vorne gemacht hat, ändert man das. Ob das wirklich braucht, man kann ja alles nochmal nachschauen, sei dahingestellt, aber egal, so war die Idee gewesen. Dann kommt die Paraguay-USA-Szene und eben willkürlich die Tür und Tor geöffnet. Und dann merkt man dort, das ist eigentlich noch gut, das könnte man auch noch für das brauchen. Der Herr Colina und die FIFA sagen, ja, komm, das wenden wir es auch noch so an. Im Moment ist es mal für die WM, das ist nicht vom internationalen Regelboard abgesegnet. Wo ja die Regeln vorgibt. Vor der WM haben wir darüber geredet, die 10 Änderungen oder so, ist nicht so gewesen. Aber okay, ich finde Schwalbe etwas vom Hinterletzten, kann man noch damit leben. Das ist mal das. Aber es ist einfach, wenn der Schiedsrichter, und das ist doch das Perverse, nicht eine Fehlentscheidung trifft, ist der Embolo noch auf dem Platz. Und das kann nicht der Sinn vom VAR sein, der doch angeblich fairer ist. Das ist mal das eine. Ich bin komplett bei dir, dass Schwalbe bestraft müssen werden, aber, also bitteschön, ja, ich habe wahrscheinlich 80 Spiele gesehen in dieser WM. Ich habe wahrscheinlich 500 zockerige Freistöße und Schwalben gesehen. Nicht jeder ist so dermassen dämlich wie der Embolo und macht es so übertrieben. Aber er hat es immerhin noch so gemacht, dass der Schiri nicht gesehen hat. Wo ein Top-Schiri ist, ist kein El Salvador und kein Usbekistan-Schiri.
Ja, also da mit dem Top-Schiri.
Nein, ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Lass mich noch schnell fertig machen. Du hast recht, er hat viel Fehler in seiner Karriere gemacht. Aber es ist jetzt nicht Usbekistan-Schiri-Sicht. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Der pfeift Champions League. Ob er dort gut pfeift, okay, hat viel Fehler gemacht, auch gegen Bayern, das sehe ich alles. Aber egal, der Embolo, es hat viel Schwalben gegeben, wahnsinnig. Schwalben ist schlussendlich eine Unsportlichkeit, manche Leute nennen es Betrug, das geht mir zu weit, aber es ist sicher eine Unsportlichkeit. Wie viel verdammte Unsportlichkeiten haben wir gesehen? Also dann müsste bei Paraguay müsste mit minus 10 spielen, das Spiel beenden gegen Deutschland und Frankreich. Du weißt genau, was ich meine. Es ist eine unfassbare Dummheit, und jetzt können wir vielleicht zum Herrn Embolo kommen, der ja in seiner Karriere und in seinem Leben schon dermassen viele Dummheiten gemacht hat, dass man allein einen Podcast füllen könnte. Und vielleicht ist es kein Zufall, dass er das macht. Aber was er sich dort überlegt, ein kompletter toter Raum auf dem Fußballplatz, der Ball geht noch Richtung Trainerbank, so etwas Dummes zu machen, so etwas Theatralisches, sich noch 5-mal zu drehen, also hätte er den Neymar nachher machen wahrscheinlich. Also, unfassbare Dummheit, da bin ich voll bei dir. Aber du hast nicht recht, dass der Schiedsrichter, die Anweisung der Schiedsrichter ist, die Matchen nicht entscheiden. Wie kann ein Schiedsrichter Match entscheiden, indem er gelb-rote Karten verteilt, wegen Ball wegschlagen zum Beispiel, wegen vor einem Ball stehen und so weiter. Und sicher nicht wird der WM-Viertelfinal mit so einer lächerlichen Schwalbe ein Spieler vom Platz verwiesen. Wäre nie passiert, Sven. Und ich bin sicher, du weißt das auch. Der hat in Argentinien etwa schon 15 gelbe Karten müssen geben vorher.
Ja, aber jetzt musst du mal die Situation anders anschauen. Also ich finde die Regeln nicht gut. Ich gebe mich komplett bei dir. Aber jetzt du mal die Situation anschauen, der Paredes kommt heute die geile Karte über. Mhm. Mal abgesehen davon, dass er wirklich schon mehrere geile Karten bekommen hat. Dann mal so stehen. Er kommt die heute über. Und nachher sieht das, nachher ist ein Fehler, ist ganz kein Fehler. Er kommt zu über, der Schiri, man greift nicht ein. Und nachher fliegt er mit Gelb auf den Platz, weil er nochmal ein taktisches Foul macht. Dann toben die Argentinier und die toben auch völlig zurecht, weil er hat eine geile Karte bekommen wegen einer Schwalbe vom anderen. Also weißt du, es ist wie so, es hat ja dann vor, es macht ja eigentlich Sinn. Also, es macht dann wiederum ein Wieso, weil eben die gelbe rote Karte kann ich dann auch nur anschauen, wenn er nur die zweite kann, die zweite gelbe wird überprüft, nicht mehr die erste. Also wenn die falsch war und die zweite richtig, fühlt er trotzdem vom Platz. Aber das ist wieso auch nochmal ein Aspekt davon. Also das Ganze ist scheiße, das Ganze ist schlecht gelöst. Kein Fußball-Sachverstand, kein Fußballhirn ist glaub, gefallen, so ist das Wording von der Schweiz. Aber es war einfach eine strohblöde Aktion gewesen. Zum dort noch ein bisschen den Imbolo in Schutz nehmen, muss man noch etwas noch sagen. Ich glaube, du hast es gerade angesprochen, es gibt so 500 Schwalben oder so in diesem Spiel, das du gesehen hast. Schwalbe ist ja, wir haben schon mal darüber geredet, Schwalbe ist nicht gleich Schwalbe. Weil es gibt ja oftmals Szenen, wo einer abspringt, dann wird er nicht getroffen. Aber er wäre sonst brutal getroffen worden und nachher redest du auch nicht von einer Schwalbe, sondern einfach an Selbstschutz. Und in dieser Situation ist vielleicht vom Imbolo, weil er schon sehr viel auf Füße bekommen hat, bis dann hat er vielleicht einfach gedacht, jetzt kommt er schon wieder von hinten, jetzt kommt er lieber vorher ab und holen wir das Foul ab. Und dann ist er einfach nicht getroffen worden, weil der Paredes auf einmal nicht durchgezogen hat. Aber es greift mir einfach alles ein bisschen zu kurz, dass man jetzt einfach da ansteht und sagt, Schiri ist schuld an allem. Schiri ist nicht gut gewesen, die Entscheidung ist scheiße, das ist blöd, aber die Regel ist okay gewesen, weil man hat sie so kommuniziert vorher. Man darf die Schwalbe nicht machen. Man ist zu einem grossen Teil einfach selber schuld, ist vom Platz geflogen.
Ja.
Das ist etwas, was einfach zu kurz geht.
Das Erstaunliche ist, jetzt in Ihrer Optik, ich bin 99% einig mit dir. Du hättest wirklich gut, sachlich und ja, ich finde alles richtig, mit einer Ausnahme. Und das ist der Punkt mit, weißt du, klar hat der Paredes dort eine falsche gelbe Karte bekommen. Aber dann müsstest du ja konsequenterweise, wenn das okay ist, dass man das dann anschaut, jede Verwarnung anschauen. Wirklich jede. Und das führt dann einfach zu weit.
Das ist so, ja.
Leute, die Schiedsrichter die Spiele leiten. Und in Summe finde ich gleich, hat er wahrscheinlich 4 Fouls gemacht vorher, Paredes. Und dann ist halt irgendwann mal okay. Und es führt einfach zu weit. Ich will wirklich nicht über ein VAR renten. Ich habe es so manchmal gemacht, das bringt nichts mehr. Es ist schrecklich. Aber dann müsstest du ja konsequent wie es durchdenkt, jede Verwarnung anschauen, da bekomme ich wirklich, ja, weiss auch nicht, Bibeli, hoch Bibeli, geht zurück, 15 Schritte zurück und einfach, der Schiri hat doch auch eine Linie, er hat eine Linie und meistens finde ich die Linie noch gut, der WM, und wenn du dann mit Standbildern voll anschauen, ist das ein Gelbe oder nicht, ich weiss gar nicht, ehrlich gesagt, Sven, weisst du, warum das der Bierjahr gerufen hat? Wegen dieser Schwalbe, er hat ihm ja nicht gerufen, das ist ja nicht ein anderer Spieler, weißt du, Mistaken Identity, die ursprüngliche
Idee von der Regel. Also man hat die Regeln ganz breit ausgelegt, ich glaube, das kann man festhalten. Man ist ja das Paraguay-USA-Spiel, wo es die ähnliche Szene gegeben hat, man hat anhand von dieser sich orientiert, aber sie haben es kommuniziert vorher, im Vorfeld vom Spiel, dass es so passieren kann. Und das ist einfach etwas, übrigens, der Febo hat jetzt seine Dose aufgemacht. Ich bekomme jetzt immer wieder Nachrichten über jede Folge, macht er einmal eine Dose auf. Das ist auch so ein Running Gag, das macht er auch. Also die, die nicht gehört haben, das ist...
Bier in Red Bull-Dose, genau.
Nein, aber also, wir sind uns sehr einig. Es ist ja, aber, ich finde, wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, man soll der Schiri mehr Spielleitung machen lassen, der gestrige Schiri hat keine gute Spielleitung gehabt. Also weißt du, der hat noch mehr verpfiffen. Und einfach so einen komplett allein lässt. Und das ist nicht unbedingt ein Grund vom VAR, dass die Schiedsrichter schlechter geworden sind. Das hat damit zu tun, dass der Fußball in den letzten Jahren viel schneller geworden ist, viel taktischer, viel mehr Finesse, viel mehr kleine Tricks drin sind, wo es einem Schiri viel schwerer machen, als vor vielleicht 20 Jahren den Fußball zu analysieren, was ist das Foul, was ist kein Foul, wo ist vielleicht das Bein, das er reinstellt. Dafür sieht es aber aus, als wäre er brutal gefällt worden. Das sind alles Sachen, die hat sich der Fußball einfach verändert und es macht es einem Schiri schwerer. Es ist möglich, dass der VAR diesen Schiris ein bisschen da den Mut zum Entscheiden weggenommen hat. Das gehe ich komplett mit. Aber es ist auch schwerer geworden. Das ist auch wieder etwas, wo... Es ist einfach brutal schwer, so etwas zu sehen, wenn es faul ist oder nicht faul ist. Fein ist es ein klares Foul von Paredes. Der hat sich gedacht, der hat hier schon 4 Fouls gemacht. Ich gebe ihm jetzt dafür die geile Karte. Der Gedanke ist sicher nicht so schlecht. Weißt, wenn du so anschaust, der Gedanke ist nicht schlecht. Du kannst es also nicht als Schweiz nach anstehen und sagen, ja, die haben doch schon viel härtere Fouls gemacht. Ja, und? Wenn es viermal Foul war, beim fünften Mal gibt er halt die geile Karte. Das wünschen wir uns doch alle. Das ist das einzige Gute, was eigentlich die Idee hatte, die Intention hatte. Leider ist das nachher trotzdem gegangen wie die Schweiz. Also, was komm, auch noch ein Punkt ist, um den Fall Embolo abschliessen. Ich höre überall die Geschichten. Und dann, auch der Muri hat es gesagt, ja, also die erste Gäli war eine harte, geile Karte. Entschuldigung, die erste geile Karte von Embolo ist einfach eine geile Karte. Nur weil er jetzt bei der Argentinien einfach zweimal das nicht gemacht hat, ist eine geile Karte. Völlig okay, dann müssen wir nicht anstehen und sagen, es ist keine geile Karte. Er kommt anzurauschen und trifft ein Paredes. Natürlich macht er wieder den sterbenden Schwan, weil er halt einfach ein Galarza ist wie von Paraguay. Typ Galarza, einfach besser. Aber grundsätzlich ist er genau so einer, der einfach immer hinterpfupfig ist. Aber es ist eine klare geile Karte. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, Embolo hat da jetzt gar nichts gemacht und hat gelb bekommen. Einfach echt das.
Kannst du mal ein bisschen sicher erzählen? Ich habe mich eigentlich darauf gefreut, dass wir uns da ein bisschen fetzen. Aber auch da bin ich komplett Ihrer Meinung. Also klarere gelbe Karte gibt es gar nicht, als das Foul vom Embolo kommt einfach zu spät. Und hätte ihn, oh, jetzt habe ich schon wieder...
Mit voller Wucht halt. Weißt du, mit voller Speed.
Ja, also nicht Intensität.
Er kommt mit Speed.
Ja, ja.
Genau, genau.
Aber ich möchte auch noch schnell etwas Letztes dazu sagen. Weil, eben, der Fall ist wie klar. Und gleichzeitig ist er eben unklar, weil das mit der Willkür ist mir schon noch wichtig. Weißt, ich bin entschiedener Gegner von Verschwörungstheorien. Ich muss auch lachen, wenn ich höre, der hat das absichtlich gemacht und so. Das glaube ich alles nicht, solange es nicht bewiesen ist. Aber es ist auffällig, dass die Argentinier halt schon häufig bevorteilt werden. Wenn das Tupé für mich ist das Goal von den Ägyptern, das ich zähle, dort 100 Meter entfernt des Vorentext. Da kommt alles zusammen, was ich hasse, ein Videobeweis. Aber es sind schon immer wieder sie, wo ein bisschen bevorteilt werden. Und wenn man jetzt eben, nochmal, wenn der Embolo oder Messi ist, dann, ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube nicht, dass der vom Platz fliegt. Und noch etwas anderes. Oder, wenn du einfach weiterlaufen lässt, so what? Kein Mensch, aber wirklich, nicht ein Mensch auf diesem Planet redet noch über die Szene, wenn der Paredes, wie du sagst, 20 Minuten später gelb noch durchbekommt. Also, es gibt keinen Fußballer, der verdient die gelb-rote Karte bekommt als der Paredes. Also, das ist einfach so. Und darum, eben, aber es bringt wie nichts, und du hast völlig recht, es war eine entscheidende Szene gewesen, aber schlussendlich, ja, man kann nicht den Schiedsrichter die Schuld geben. Es ist einfach mega, mega unglücklich. Und ich werde gleich noch schnell beim Embolo bleiben, weil es war definitiv nicht seine WM gewesen. Und eben, dass er nicht einreisen konnte, hängt schlussendlich halt eben auch mit dem Schießtag zusammen, den er gemacht hat in seinem Leben. Und da muss er auch gerade stehen für seine Taten. Und ja, das jetzt, ich glaube, das Wort ist ja Übersprungshandlung. Oder was ist, wenn man etwas macht, was man in den nächsten Sekunden bereut? Das hat jeder Mensch schon mal gemacht. Und ich weiss nicht, was er dort... Ja, wir wissen es alle nicht. Und ich finde die Erklärung gleich nicht ganz falsch. Ich meine, ich bin nicht der grösste Zweikämpfer auf dem Fußballplatz, aber ich habe auch schon Zweikämpfe bestritten. Und wenn du immer auf den Sack, auf die Socken bekommst, und Paredes ist ein härter Spieler, der tut weh. Vielleicht hat er dort wirklich, es ist heiss, er ist müde, es ist 70. Minute, was auch immer. Einfach eine Übersprungshandlung. Ich komme weg, ich will nicht getroffen werden. Er muss sich nicht so theatralisch stehen, aber hey, come on, es ist Fußball, es sind Emotionen. Weiter geht's. Und dass so eine Szene, in Anführungs- und Schlusszeichen, ein WM-Viertelfinal entscheidet oder mitentscheidet, ist einfach wirklich traurig. Das sind wir uns, glaube ich,
einig, oder? Ja, es ist hundertprozentig traurig. Komplett bin ich da der Meinung. Es sollte nicht passieren. Was ich eben, ich habe es am Anfang gesagt, ich wiederhole es zum Schluss nochmal. Er macht eine Schwalbe, wenn der Schiri auf dem Feld sieht, ein guter Schiri, und ich halte nicht viel von dem Schiri, möchte ich nochmal sagen, seit dem Champions-League-Halbfinale, aus anderen Gründen. Aber wenn ein guter Schiri kann die Schwalbe auf dem Feld sehen, weil die ist ja noch gerade bei der Trainerbank gewesen, das heißt auch noch am vierten Offizier, der Linienrichter ist auch in der Gegend. Also die haben drei Leute, die auf die Szene gesehen haben. Wenn ein guter Schiri die Schwalbe direkt sieht, dann fliegt er auch vom Platz.
Bin sicher, Sven. Also, ich bin sicher, sie hat den bekommen, nicht Match entscheiden. Ich glaube, er würde
ein aber wenn Mal, eine, aber er eine Schwalbe hat,
Mal ja. Warnen, oder Junge, jetzt ist fertig.
Ich sage, er fliegt vom Platz, und zwar völlig zu Recht. Ich halte gar nicht von Schwalbe. Also darum, Schwalbe ist geil, und das verträgt dich bis zum Schluss. Egal wie blöd das jetzt ganz gelaufen ist, ich nehme ihn ja in Schutz. Ich sage selber, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß, dass man vielleicht teilweise aus Selbstschutz mal einfach einen Sprung macht oder irgendwie vorher schon sich kehlen lassen, weil man weiss, jetzt kommt er dann, der andere ist die ganze gekommen. Ich unterstelle ihm das ja nicht mal. Aber nachher das Gedrehen und alles, das spricht extrem für die Schwalbe.
für bewusste Schwalben.
Genau.
Und das ist halt. Und das ist geil. Völlig okay, geil. Natürlich ist es dann blöd, aber die Regel ist Schwalbe geil. Und das ist einfach so.
Klar. Ich halt gerne Fingerspitzengefühl. Ich habe nicht gerne, wenn so etwas also eine rote Karte führt. Aber du hast völlig recht, das ist eine Dummheit. Und er muss es einfach schlichtweg nicht machen. Aber kommen wir dann noch schnell oder langsam, wie auch immer, gleich noch zwei Sachen über ein Match. Weil hat der Messi eigentlich gespielt?
Also, der Messi hat gespielt und dann ist es gefährlich geworden. Ich glaube, das kannst du auf die Schiene kann man gehen. Sie haben nicht viele gefährliche Aktionen gehabt. Aber wenn er gespielt hat, dann ist es gefährlich geworden. Ich glaube, wenn der den Ball gehabt hat, hat er was Schlaues gemacht. Problem, ja, er hat den Ball nicht oft gehabt. Weil die Schweizer Nazi hat es gut gemacht, hat ihn abgemeldet. Und das ohne ihn Mahndeckung zu nehmen, sondern man hat ihn abgemeldet, indem er einfach gespielt hat, sein eigenes Spiel durchgezogen hat. Und das ist ganz viel Respekt für das, dass man wirklich sein eigenes Spiel durchgezogen hat. Aber wenn er den Ball hatte, ist es schon kurz gefährlich geworden. Es gab schon zwei die Aktionen, wo du weißt, oh, der kann das schon. Und jetzt kommt das Messi. Standards. Wie viel hat er jetzt schon vorbereitet? Ich glaube, die WM hat er 10 Goal vorbereitet. Nein, das ist zu viel. Ne? Aber er hat die WM extrem viel Goal vorbereitet, auch aus Standards. Und Standard hat der Schweizer, dem Schweizer Team auch ein bisschen gut da. Kann man glauben. Wenn man etwas kritisieren möchte, neben den Schwalben, dann Standards vom Schweizer Team.
Oh, absolut, das ist wirklich schlecht. Obwohl der Rieder einen guten linken Fuß hat, obwohl. Ja, also es ist schlecht. Ich habe immer gedacht, jetzt kann doch mal der akanische Kopfball und so, aber es ist wirklich, es ist ungenügend gewesen, das muss man nachreden.
Das sind ja keine Riesen, die Argentinier, weißt du? Es ist nicht so, dass sie Riesen sind.
Ja, man hat Bilder gesehen, der akanische und der Elvedi gegen Romero und Montiel, glaube ich, in Verlängerung. Ich weiß gar nicht, die sind nicht gegen den Kopf grösser, aber ich denke, wenn er bald ein Zweitpfosten kommt, ja, aber ja. Das ist schlecht. Und ich finde noch etwas anderes. Die Schweiz hat es wirklich gut gemacht. Sie haben ja das Goal, es ist ein wunderschön ausgespieltes Goal übrigens, oder ein Doi. Der hat einfach etwas. Und ich tue hier Klammer auf, ich sehe den gerne bei Inter. Mit seinem Speed, mit seiner. Der ist super auf der Flanke los. Der ist wirklich gut, der Doi. Und ein bisschen Glück natürlich, aber ein sehr schön ausgespieltes Goal. Und das Erstaunliche bei der Schweiz ist ja, wenn wir das Turnier ganz genau anschauen, Granit Xhaka ist jetzt nicht ein Kandidat für ein All-Star-Team. Der hat jetzt nicht eine brillante WM gespielt. Der ist einfach gut. Der ist ein guter Fußballspieler. Aber er hat nicht wieder Akanji overperformed und einfach sensationell gespielt. Also Embolo auch nicht. Also, es hat schon der eine oder andere Spieler, der sogar noch mehr könnte. Die Schweiz hat sehr viel mit Solidarität, mit Reife, mit Laufbereitschaft, Mentalität geregelt. Und wir haben Jakin mehrmals kritisiert, vor allem ich finde nach wie vor sehr viele Entscheidungen rückblickend nicht top gelöst, auch wenn er jetzt wieder dargestellt wird, aus Taktik geht. Und ich erlaube mir jetzt gleich noch etwas zum Spiel gestern zu sagen, weil klar hat die rote Karte den massivsten Einfluss, aber wie er dann einen nach dem anderen zügelt und jeder, der halbwegs defensiv denkt, einwechselt, habe ich nicht ganz verstanden, weil du hast damit müssen rechnen, dass es noch 50 Minuten geht mit Nachspielzeit eine Stunde. Also eine Stunde nur hinten reingehen, es kann nicht gut kommen. Es kann einfach nicht gut kommen, weil sie es gut gemacht haben. Und auch wenn es nachher einen Weltklasse-Kunststoss von Julian Alvarez gebraucht hat. Aber es kann in der Regel nicht gut kommen. Warum? Meine Frage ist die, mein Gedanke schon während dem Spiel. Warum du kannst du den Mühlheim vom Virus für den Ricci bringen? Auf drei Kette umstellen kannst du auch. Aber tu doch wenigstens einen Vargas oder Okafor früher rein. Wo die Argentinier, die sind vieles, aber die sind defensiv nicht satt und fest. Mit ein bisschen Speed. Aber die sind langsam, aus draussen Verteidiger, drinnen Verteidiger, hüftstief. Jedes Mal, wenn sie Tempo hatten, und ich immer gedacht, oh, wenn der Manzambi dabei wäre, leck, würde er denen wehtun. Das zählt nicht, aber was zählt für mich ist, ein bisschen mutiger Wechsel im Spiel des Jahrhunderts, in einer einmaligen Gelegenheit. Bring doch einen Okafor, bring doch einen Vargas früher und tu denen weh, wo du hast ja wirklich nur noch verbarrikadiert, Schweizer Red Wine gemacht und wer hat überhaupt so ein Goal schiessen, außer der Standard. Und das hat mich ein bisschen schade gedacht. Vielleicht ist es ein naiver Gedanke, vielleicht wäre er 5-1 gewesen, aber hey, wenn du nichts probierst, dann findest du es nicht raus.
Ja, ich finde, du hast es sehr schön analysiert, weil wir haben über das Gleiche geredet im Stadion. Wir haben es ein bisschen anders analysiert, indem ich habe verstanden, dass es auf Vollfrette gegangen ist. Jömmert ist übrigens, hat das super gemacht, wenn er reingekommen ist. Ja. Das auch nochmal vollständiger. Der hat sich schon gemacht. Der ist nicht umsonst ein Stammspieler in der La Liga. Also der hat wirklich auch alles weggeköpfelt und auch körperlich dagegen gestellt, weil die eben jede eine Szene, wo einen Argentinier wollte wegputschen, wenn er einfach zurückputscht, war eindrücklich gewesen und sagt, steh mal auf. Also es ist wirklich, du hast gemerkt, die Wechsel habe ich alle nicht so schlecht gefunden. Ricci bei diesen Temperaturen
Also, man muss einfach mal sagen, er hat wieder ein riesiges Spiel gemacht. Also, der noch, ich bin immer noch der Meinung, der könnte auch noch weiterlaufen lassen auf der Position, hättest du ihn weiterlaufen lassen. Aber ich finde, der Fakt im Sturm vorne, ich habe den Amdouni-Wechsel nicht verstanden. Weil Amdouni mag ich als Fußballer, aber Amdouni ist nicht schnell. Amdouni ist ein ballsicherer Spieler oder einfach ein Dribbler, ein Techniker. Aber der ist ja nur vor dem Strafraum gerannt, der Rebell will abfangen. Dort muss Nocker vor ihnen, in diesem Spielstand, dass du wenigstens mal einen wieder kannst auf 30 schicken, wenn mal eine Konterchance noch könnte bestehen, dass du eine gewisse Geschwindigkeit auf dem Platz hast, dass vielleicht mal einfach einen kannst in die Tiefe schicken und der einfach mal einfach einer von diesen argentinischen lahmen Enten dort hinein, und das sind wirklich nicht schnelle Spieler, die packst. Das habe ich auch gefunden. Ich habe das sehr schade gefunden. Hat dort nicht wenigstens dort noch ein bisschen Mut erwiesen, Vargas oder Ocker vor ihnen gebracht. Und nach dem Goal dann den Vargas reinbringen, ist es auch so gewesen, dass ich dachte, eigentlich muss ich jetzt die 5 Minuten vor Schluss, muss ich probieren. Also dann ist für mich klar, da muss ein Iten rein. Es muss vielleicht von mir aus auch noch Menda rein. Es muss einfach einer rein, der vorne einen Kopfball noch verwerten kann. Wenn du den Ball reinschlägst, nicht nur einen Tempo-Dribbler für die Tiefe. Weil die Tiefe hast du eh nicht mehr gehabt.
Ja, aber der eine oder andere wird uns jetzt auch nicht eine Gotteslästerung vorwerfen, aber der Jakin wird mir zu hoch gehängt. Er hat einen super
Job gemacht.
Aber wir sind uns ja wieder einig, oder? Aber ich habe es während dem Match schon gedacht. Und lass mich noch etwas sagen. Oder es hätte ja gut kommen können. Ich finde, es hat zeitweise nicht gut ausgesehen, als sie wirklich reingedrückt worden. Aber dann haben sie es gut gemacht. Ich meine, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, also es gibt nicht viele Fußballspieler auf diesem Planeten, die das Goal so reinhängen wie der Alvarez. Also ein perfekter Schuss. Und die eine Kamera von hinter dem Goal, also ich habe das mehrmals nochmal angeschaut, Gesichter, der Chaka, der sich halt reinwirft und den Ball nachschaut, der Kobel, der etwa gefühlt 7 Meter über dem Boden liegt, fliegt und den Ball auch so nachschaut. Also ein sensationelles Goal, eine sensationelle Szene. Und besser geht's nicht, oder? Es hat das auch wirklich gebraucht, was ja wiederum ein Kompliment für die Schweizer ist. Und wenn sie die 8 Minuten oder 10 Minuten noch hätten überstanden, ja, es wäre einem Wunder gleich gekommen, so wie sie gespielt haben, aber es wäre nicht unverdient gewesen, weil wahnsinnig viel haben sie nicht zugelassen. Ich glaube auch ein Pfostenschuss, aber irgendwo sind sie nicht durchgekommen. Sie haben den Messi super. Hast du geachtet, wie sie jedes Mal, wenn sie den Messi freispielen ist, vor allem der Granit, ist sofort zu ihm und einmal hat es nicht verhindert, der innere ist der Abschluss dort, der Schlenzer, aber sie haben es wirklich super verteidigt.
Ja, hundertprozentig. Also darum sage ich, also ich habe übrigens, ich bin ein bisschen verunsichert gewesen, dass wir wieder mit so vielen zentralen Mittelfeldspielern spielen. Ich bin weiter in der Bezüge, es hat ein Schweizer Spiel gut da, wenn so kein Mansambi rum ist, dass ein Vargas rum ist oder ein Okafor rum ist. Einfach schon der erste Halbzeit, weil wir hat dort wirklich auch man hat so ein Spiel dominiert, aber es hat der letzte Punch im offensiven Drittel gefehlt. Und dort liegt daran, dass eben ein So, der auch wieder kein schlechtes Spiel gemacht hat, der halt beim ersten Goal unter dem Ball fliegt, aber das kann passieren nach dem Ecken. Muss auch jemand anders näher sein beim McAllister, der ungefähr 1,70 groß ist. Aber es ist wie so, es hat mir dort ein bisschen den Punch gefehlt nach vorne. Das war ein bisschen das Mutlose gewesen, obwohl man ja eigentlich sehr mutig gespielt hat. Das ist eigentlich so der Widerspruch in sich. Man hat mutig gespielt, von Anfang an mutig gespielt, aber eigentlich nicht mit mutigen Spielern. Und das ist vielleicht ein bisschen auch nicht zum Verhängnis geworden. Aber die Jacke hat trotzdem das Team super eingestellt und wird zu Recht aktuell höher gehängt. Also ich glaube, dass wenn du Argentinien so näher und auf die Art und Weise an dieser Niederlage hast und im Halbfinale Einzug stehst, dann wirst du richtig zu Recht so bewertet, wie er jetzt bewertet wird.
Ja, weißt du, ich meine, in der Schweiz, was hier ja los ist, oder? Das sind ja die Public Viewings, ja zum Teil in 2 Minuten ausverkauft gewesen und ich, ja, gefühlt, das ist auch mal der Wort des Mühsames, aber ja, die ganze Schweiz ist wach geblieben. Und ich bin auch irgendwie morgen um 6 Uhr, ja, die Sonntagszeitung abonniert und so, halt, die aus dem Briefkasten geholt, für die ist es ein bisschen ein Seich gewesen, weil sie ja nicht gewusst haben, was da ist. Und nein, die seitenweise, die Lobeshymne, die Mannschaft hat wirklich Herzen berührt, die Nation begeistert. Mir ein bisschen zu hoch gehängt. Ich bin selber schon im Medienzirkus, ich weiss, wie das läuft. Ich weiss auch, was passiert wäre, wenn Kolumbien auf Meterschiessen verloren wäre gegangen. Da hat man ganz, ganz viele Sachen kritisiert. Aber so läuft es im Sport, das ist auch gut so. Fakt ist aber, es haben sich so viele Menschen auf das Mal anfangen interessieren, die nach dem Katar-Match ja auch noch überhaupt sehr reserviert waren. Das hat sie geschafft, die Mannschaft. Sie hat begeistert und ja, die hat wirklich können gewinnen. Also das ist ja das Wahnsinnige gegen Weltmeister, auch wenn er schwach gespielt hat. Und ich meine, ja, auch wieder what if, aber das England, das englische Team überzeugt mich jetzt gar nicht. Also wer weiß, was da wäre möglich gewesen. Und das ist schon, das wird wehtun. Darum glaube ich, Stolz, Wut, Wehmut, was am längsten wird bleiben. Klar, Stolz wird immer da sein, aber am stärksten das Gefühl ist schon ein bisschen die Wehmut, wo da wäre also wirklich sogar, außer Franzosen, ich sage auch Schweiz, Spanien, das gibt ein Bemo, das kann es nur, außer Franzosen, ist kein Team gegen die Schweiz im Moment, so wie sie jetzt auftreten, sind klar besser. Und das ist vielleicht ja, das grösste Kompliment oder, für die Mannschaft.
Ich finde wunderschön. Wunderschön gesagt. Dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell, bevor wir die WM sonst schauen, auf die Zukunft der Nazi. Oder hast du noch etwas anderes gehabt zu dem?
Ja, vielleicht noch, das WM-Bilanz werde ich schon noch von dir noch schnell wissen. Okay. Also was mich auch noch interessiert, fast schon schnell gewesen für mich. Ich meine, Kansas City, mein Team, Miami Dolphins, hat dort eine fürchterliche Niederlage erlebt. Übrigens im Schneetreiben vor, glaube ich, 2,5 Jahren, letztes Mal Playoff-Teilnahme. Ich hatte die gar nicht gerne, Kansas City Chiefs, aber mir hat es noch so elektrisierend gedünkt, Stimmung. Ich weiss nicht, wie ist es im Stadion gewesen? Ist das ein Fußballstadion?
Es ist ein perfektes Stadion für alles, sag ich dir. Es ist so eine Schüssel. Es ist. Also SoFi Stadium ist, also in LA ist das gigantischste, ist das besonderste Stadion, finde ich, so vom Bauart her. Aber das ist jetzt ganz klar mein 2 gewesen, und zwar von der Stimmung her, dass man sich mehr draußen gewesen, richtig steil auch. Das ist ein Stadion, das du super kannst für Fußball brauchen. Sie spielen dort zwar kein Fußball, sie haben ja noch ein eigenes Fußballstadion oder mehrere, weil Kansas ist ja der Capital, the Soccer Capital of the US oder so.
Ja.
Ist ihre eigene Name. Aber das Stadion war so cool gewesen. Und ich kann wirklich allen nur empfehlen, wenn ihr mal da ankommt oder irgendwie in der Gegend sind, ist ja so ein genannter Flyover-State, wo einfach die Leute noch drüber fliegen. Macht wirklich Sinn, weil es halt genau irgendwo in der Mitte ist. Ein Besuch in diesem Stadion, wenn dann Kansas City Chiefs spielen, das muss wirklich elektrisierend sein. Es ist wirklich eine coole Stimmung im Stadion. Die Argentinier hat natürlich auch die ganze gesungen, die haben so eine Fankurve. Immer eine Stimmung gemacht. Es hat zwar das mal zum ersten Mal, wo ich gesehen habe, noch relativ paar freie Plätze gehabt. Das hat vielleicht im Fernsehen nicht so ausgesehen, weil das Stadion halt rot ist. Hat man vielleicht dann das Gefühl gehabt, das sind Schweizer Fans. Aber es hat doch glaub, ein paar Kolumbianer gehabt, die das Spieltickets gehabt haben, die es am Schluss nicht verkaufen können.
Ich finde es ja noch lustig, dass das grösste Spiel in der Schweizer Geschichte in Kansas City stattfindet. Ich meine, es gibt so viele Fußballstädte auf dieser Welt. Aber das mit der Capital City of
South Korea. Capital City?
Ja, aber das ist eigentlich Seattle. Aber ja, Bern ist ja auch die Fußballhauptstadt von Schweiz. Ungefähr so ist das wahrscheinlich, oder? Aber ja, lassen wir das.
Ja, also woran liegt das? Ich habe gefragt, ich habe einen Schweizer getroffen, der da wohnt. Und ich habe gefragt, warum das Soccer Capital ist auf der US, oder? Und er gemeint hat, also das fällt auch auf, es hat viele Fußballplätze rum, also wirklich auch Fußballplätze, nicht einfach, wo so Multifunktionsplätze sind. Es hat viele Fußballplätze, ich habe allein zwei Fußballstadien gesehen, und zwar richtige Fußballstadien mit Stehplätzen und allem. Es hat extrem viel Geld investiert in die Jugendarbeit im Bereich Fußball, und deshalb haben sich die Übernahme gegeben. Also Fußball ist da in Kansas im Vergleich zu anderen Großstädten einen höheren Stellenwert. Hat natürlich auch immer damit zu tun, wenn du überlegst, was gewisse andere Städte haben. Die haben noch Kansas hat das Footballteam, Kansas hat das Baseballteam, aber wenn ich jetzt nicht komplett das Zeichen erzähle, Kansas hat kein NBA-Team, Kansas hat kein NHL-Team. Das sind doch zwei Riesensportarten. Und dann hast du natürlich schon nach Baseball, wo gerade Stadion übrigens gerade neben dem Arrowhead ist, hat der Fußball steht das Nummer 3 oder sogar das Nummer 2, kann man sagen, oder? Und das ist dann schon ein Unterschied zu anderen Städten.
Also vielleicht noch schnell der Raffi Wicki, den wir ja sehr gut kennen, ist beim SRF im Studio gewesen, und der ist bei Kansas. Und der hat natürlich schon ein bisschen erzählt, oder? Die haben ja unglaublich viel investiert in die Trainingsanlage. Ich glaube, Irrtum vorbehalten, die Argentinier, Portugiesen, die Holländer, die Algerier sind dort gewesen. Es hat 4, 5 topmoderne, sensationelle Trainingszentren. Und es ist, glaube ich, auch historisch bedingt. Es war auch der MSL-Gründungsteam schon und so weiter. Also, ja, aber abgesehen davon, ich kann für alles irgendwelche übernehmen. Also, es gibt wahrscheinlich etwa 100 Beach Capital Cities und etwa 100 Golf Cities. Ja, das ist jetzt halt einfach so. Es ist bei
ja. Schlussendlich. Oh, 100%, 100%. Aber, zum Schluss noch zu Kansas. Also, es war die erste Amistad gewesen, wo von Anfang an klar ist, dass sie Fußball, dass es eine Fußball-WM statt ist. Du kommst an, überall WM-Plakate unterwegs, die haben dich empfangen, haben dir kleine Böller geschenkt, die haben überall in der ganzen Stadt hast ein Schilder für die WM, du hast Werbung gehabt, Massen für die WM. Also das ist in dieser Stadt ist wirklich WM-Feeling par excellence gewesen. Also überall, wo du durchgefahren bist, oder wenn du jetzt durchfährst natürlich, jetzt, auch wenn sie vorbei ist, da, du hast überall gewusst gehabt, da in dieser Stadt findet Fußball statt. Das heißt, in L.A. zum Beispiel nur in gewissen Sektionen gehabt und nicht in der ganzen Stadt. San Francisco das Gleiche. Aber da hast du wirklich gemerkt, die lieben den Fußball doch mehr als andere. Und sind sehr stolz, dass sie die kleinste Stadt sind. Es hat, glaube ich, 500.000 Einwohner, die an der WM dürfen ein Host-City sein. Also das ist schon, die Leidenschaft ist schon da gewesen. Und du hast auch gemerkt, wenn du durchgelaufen bist mit der Akkreditierung, haben dich schon mega viel, mega Freude gehabt und haben mit einem angefangen zu reden. Noch extremer als an anderen Orten. Wo einfach das Gefühl kam, geil, du kannst jetzt auf Fußball schauen, wer bist, für wer bist. Und eben, du hast gerade angesprochen, es sind, glaube ich, wirklich 5 Teams da in dieser Gegend. Weil es halt einfach auch von überall Kansas mit Charterflügen, wohlgemerkt, privat, also normale Flüge vielleicht weniger, bist du überall schnell. Du bist ja wirklich genau in der Mitte eigentlich. Und bist wirklich schnell überall an jedem Spielort, allen Spielorten.
Gut, bevor wir zur Zukunft kommen, möchte ich gleich noch schnell nicht langweilen mit einer stundenlangen WM-Bilanz. Aber ich sage vielleicht schon ein bisschen von hinten gegen vorne, wie ich es sehe. Und du kannst näher ergänzen. Wir haben über alle Spieler x-mal geredet. Aber gleich so zurückblickend, so für mich ist so ein bisschen der Kobu. Gregor Kobu hat sich jetzt wirklich logischerweise emanzipiert von Jan Sommer, hat ein super Turnier gespielt, ist angekommen, wird die Schweizer Nazi in den nächsten Jahren prägen. In Verteidigung, für mich, ich habe immer gedacht, der Fabian Schär wird der wehtun, dass der zurückgetreten ist, eben, wo er vielleicht nicht mit allem einverstanden ist, was der Nationaltrainer gemacht hat. Ist nicht der Fall. Liegt der Melvedi, der uns alle überrascht hat. Mich persönlich überrascht hat Ricci, der hat in meinem WM-Team nicht gespielt, wie wir vor ein paar Wochen diskutiert haben. Aber V-Urteil von mir, also muss ich sagen, Ricci ist einfach der Ricci und wird wahrscheinlich noch WM34 spielen hinter links. Sonst aber schon, außer Positionen sind ein bisschen ein Problem. Wir kommen nach der Zukunft, finde ich schon, da kommt ein bisschen wenig, vor allem gegen Führer. Aber die Schweiz hat es so, sie hat sich wirklich gesteigert. Ich bleibe bei meiner Meinung, dass sie nicht ein brillantes Turnier gespielt hat, aber Freuler, der Wert von Freuler kann man nicht genug hoch einschätzen in einem Fußballteam. Der ist einfach da, der stoppt Löcher, der ist immer da. Er schießt nicht 3 Weitschuss-Goal, aber auch er hat natürlich super WM gespielt. Xhaka hat die Mehrwarte, gebe ich zu. Er hat nicht ganz, hat jetzt nicht ein Weitschuss-Goal gemacht oder irgendwo eine grosse Aktion gehabt, aber er hat ein gutes Turnier gespielt, im Rahmen, aber nicht überragend. Logischerweise der Aufsteiger, wie wir oder ich vor dem Turnier schon gefordert haben, Manzambi, aber es ist mir immer noch ein Rätsel, wir konnten auch das Joker bringen am Anfang. Und der ist natürlich einfach top gewesen. Andere eben so ein bisschen Licht und Schatten, oder? Ebischer, Vargas, auch Ndoye hat nicht immer, finde ich super Spiel, Ndoye, top gespielt, Embolo. Er hat sich aufgerieben. Weißt du, er wird mir jetzt ein bisschen schlecht gesehen, jetzt abgesehen von dieser Dummheit, die er da gemacht hat mit den Schwalben. Aber gegen Kolumbien, die 2 Türme, Argentinien wieder. Er hat schon sich aufgerieben. Und es ist nicht einfach ganz allein davor. Ist ein bisschen, aber ich würde, wie gesagt, ein anderes System spielen mit dem Team. Ich würde Embolo eher zur Seite stellen. Und er ist nämlich witzigerweise am stärksten, wenn er auch ein bisschen von hinten kommt. Weißt du, wenn er nicht das Neunie ist, dann ist er noch besser mit seiner Wucht. Das hat er ja mehrmals bewiesen, hat ihm dort den Okafor von Anfang an daneben gestellt, aber hätte er die Fahrradkette. Eben so ein bisschen, ausser dem Manzambi ist vielleicht kennengekommen von Hinger, der noch ein Druck hat gemacht. Aber ich tue nicht schon wieder zu negativ. Aber das ist halt auch, es waren 6 Spiele und es war eben wahnsinnig viel Leerlauf halt auch gewesen. Also das Bosnien-Spiel war eine Katastrophe gewesen, zum Beispiel. Plus 4 ist klar. Und so, darum ist vielleicht, wenn du die einzelnen Spieler anschaust, jetzt nicht unglaubliche Topnoten da. Oder siehst du das komplett anders?
Ich würde alles unterschreiben, was du sagst. Es bringt da nicht noch gross auf Eiz gehen. Ich würde einfach meine Topnoten geben. Schon für den Helvedi, Der kommt für mich ganz hohe Noten über. Klar. Kobel kommt für mich auch ganz hohe Noten über. Akanji für mich auch. Das sind die drei, oder der Ricci auch. Also, das sind also die vier Spiele, die ich immer würde hoch bewerten, sehr hoch bewerten. Nach
Monzambia.
Sind aber eben. Ja, und Zambi auch, genau, aber es sind genau eben, das soll ich aber sagen, sind dann doch wieder nur die defensiven Spieler. Oben offensiv also wirklich eher Licht und Schatten gehabt. Hast natürlich auch Pech gehabt. Vargas ist auch die Saison auch öfters verletzt gewesen, am Turnier nachher verletzt gewesen. Ndoye hat die Saison nicht gut gespielt oder auch verletzt gewesen bei Nottingham. Ist auch, hat auch gebraucht, um ins Turnier zu kommen. Aber die sind noch, die zwei vor allem sind noch, die werden unsere Nazi noch so gut tun in der nächsten Zeit, dass jetzt mal, kannst du darüber hinweggucken, dass vielleicht die WM nicht ganz so top gewesen sind. Aber sie haben so gezeigt, was sie eigentlich können. Und darum, es ist schwierig. Feuler, hast du alles richtig gesagt. Aber ich würde sagen, komm, jetzt machen wir doch Zukunft. Weil ich würde deine Bilanz genauso unterschreiben. Jetzt können wir wirklich Zukunft machen.
Also, erzähl die Gedanken zur Zukunft. Gut.
Feuler hat ja angedeutet, dass er weitermacht. Im SRF zumindest. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob er es genau so gesagt hat.
Doch.
Aber es ist am Schluss trotzdem laufend ein Gespräch mit. Hat es genauso gesagt, er wird sicher weitermachen. Okay. Am Schluss laufe ich dann trotzdem Gespräche mit dem Murat Yakin. Er hat jetzt an der PK gesagt, noch kein Gespräch gegeben und noch keine Rückmeldung bekommen von irgendwelchen Spielen, die nicht weitermachen oder die wollen weitermachen. Der Feuler möchte weitermachen und so wichtig wie der Feuler ist, solange er in der Serie A weiterspielt, wird er auch weiterhin einen Platz in der Nazi haben, neben dem Granit. Wenn der weitermacht, weiß ja nie, was passiert, aber wenn der weitermacht, dann ist das Mittelfeld auch für die nächste Kampagne, für die nächste EM nochmal gesetzt, die zwei. Weil ja sich niemand aufdrängt, um den Freuler anzugreifen. Auf dieser Position, mit dieser Art Spielstil. Darum ist es noch wichtig, eben sehr hoch einzuschätzen. Rechtsverteidiger, Zukunft Nazi. Zakaria hat ein gutes Turnier gespielt, ist aber nicht Zukunft auf dieser Position. Ich glaube, das ist dem Zakaria bewusst. Das ist auch Murat Yakin bewusst. Gehe ich mal schwer davon aus. Dort muss er einen von diesen Jungen einbauen. Dort hat er aber auch Auswahl mit Pritschke und Atakame, die sich gut machen in der Serie A, die vielleicht im nächsten Turnier dann Stammspieler werden sie auf dieser Position. Innenverteidigung Akanji Elvedi, die sind beide noch genug jung, genug frisch, dass sie ja die nächsten EM noch werden Stammspieler. Da sehe ich gar kein Problem auf dieser Position. Kobel haben wir gesagt, Goli, sind wir auf Jahre gut besetzt. Er hat genau das Turnier gebraucht, das er jetzt gehabt hat. Ich meine, seine Parade gegen Argentinien in den 90 Minuten ist genial. Ist riesig. Er hat keine Unsicherheit eigentlich gezeigt, das Turnier. Er war einer der besten Goalie an diesem Turnier gewesen. Darum hat er sich emanzipieren und Penalty gegeben. Sind auch gut besetzt. Links, Richie Rodriguez. Ich glaube, dort ist wirklich die Frage, was macht er, wo kommt er runter? Ich kann mir gut vorstellen, wenn er wirklich nochmal, wir haben es schon mal angetönt, wenn er irgendwie nochmal in die Serie A gehen kann und dort nochmal in einem Club in Serie A Mittelfeld kann seine Spieleinsätze holen. Dann wird er weiterhin auf dieser Position ein Teil sein von diesem Team. Weil dort kommt er einfach am wenigsten an als Linksverteidiger. Linksverteidigerposition ist, glaube ich, halt einfach die, nicht nur bei der Schweiz, sondern in vielen Ländern ist halt das eine Problemposition. Und das könnte, wenn jetzt der Ricci nicht irgendwo keinen guten Vertrag irgendwo schreibt, könnte das ein Problem werden. Wo bin ich noch gewesen? Offensive haben wir genug junge, frische Spieler. Bin ich trotzdem der Meinung, dass Okafor einfach mehr muss integriert werden, wenn er weiter so spielt wie die Saison bei Leeds. Dann muss er ein Teil sein von diesem Team. Und Ndoye und Vargas müssen hoffentlich, Ndoye vor allem, muss sich finden in der Premier League und dort sich auch steigern. Und da sind wir dort auch gut aufgestellt. Was haben wir noch? Bin ich da jetzt Analyse am Fertigen, am Reden und Reden? Sturm, natürlich das gleiche Problem. Eben Okafor, wie gesagt, wäre cool, Embolo wird, aber trotz der roten Karte, wie du gesagt hast, ein extrem wichtiger Spieler für das Schweizer Nationalteam. Die Art und Weise, wie er spielt, so wie der Muri spielen lassen will, ist der Embolo ein Schlüsselspieler, um das Ganze können durchzusetzen überhaupt. Darum wird er auch in zwei Jahren der EM ein ganz wichtiger Faktor müssen sein.
Ja, weißt, vielleicht mal ganz grundsätzlich, der Murat Yakin ist ja ein Trainer, der sehr im Moment lebt. Er ist ein Turniertrainer, aber er ist für mich nicht ein Trainer, der jetzt Junge weiterbringt oder aufbaut. Und das muss er auch nicht. Es muss man am Schluss entscheiden, die Turniere über ihn, über das Urteil, das über ihn gefällt wird. Aber es war schon eine sehr alte Mannschaft im Schnitt jetzt gewesen. Aber zu Recht auch. Du kannst da nicht experimentieren. Das sehe ich schon. Aber was mir dünkt, bevor ich auch über Spieler vielleicht noch schnell etwas zu den Sachen sagen, ist, Die Schweiz ist abgestiegen. Und wir haben Who Cares Nations League, aber tatsächlich im Herbst ist die Nations League B. Oder die zweite Liga, wie auch immer. Ich glaube, Schottland, ich weiß gar nicht, was geht. Es ist Schottland, Nordmazedonien. Ich bin nicht nachschauen, das interessiert mich ehrlich gesagt auch nicht. Und, aber egal, das könnte jetzt für mich eine Gelegenheit sein, einem Freuler, einem Rodriguez, ja, vor allem denen zu werden, aber auch anderen zu sagen, hey, komm, wir spielen doch jetzt, wir probieren doch jetzt in der Nations League etwas. Die müssen nicht jeden Match machen. Aber es interessiert eh nicht. Aber in der WM-Kampagne seid ihr natürlich dabei, es braucht nicht. Und ob der Freuder spielt, die zwei Jahre, da ist er immerhin 36, das sieht man ja dann. Ich meine, ich habe immer gesagt, es ist im Jacke seine Aufgabe, den Zakaria einzubauen, den Manzambi einzubauen, den Yashari einzubauen. Eigentlich auch der Okafor, die hat ja bei mir auch gespielt in meinem System. Und es ist keiner wirklich eingebaut worden. Ich sehe Problematik, Yashari, geht nicht, du musst nicht mit Chaka spielen. Zakaria hat jetzt irgendwie auf einer komischen Position gespielt, hat es gar nicht so schlecht gemacht. Aber man könnte jetzt schon zwei, drei personelle Änderungen machen, denkt mir, gut in dieser Nations League, die ja wirklich auch kein Mensch interessiert, da müssen wir ehrlich sein.
Das hat er aber auch angekündigt, gell? Er hat das gesagt. Er hat gesagt, dass er jetzt mehrere Junge, dass er jetzt für die Nations League, weil im Frühling wieder die EM-Qualifikation losgeht, dass er in der Nations League vielleicht doch mal ein, zwei Junge mehr einbauen will. Hat er mal angekündigt, jetzt, an der Bilanz.
Also auf vielleicht für mich Name-Dropping, ja, aber ich sehe vieles ähnlich. Was ich klar finde, ist, der Atacama ist ein brutaler Töff. Und der, im heutigen Fußball die Intensität und in dem Schweizer System, es wäre so gross mit einer Dreierkette. Du hast gute Innenverteidiger für eine Dreierkette. Akanji, Alvedi, Zakaria, Amenda. Du hast vier Top-Innenverteidiger für die drei Positionen. Dann hast du rechts den Atacama, der einfach ein Töff ist der richtige Ausdruck. Die Intensität, da wird irgendwann für 40 Millionen in die Premier League gehen oder noch mehr. Links kannst du einen Doi bringen auf dieser Position von mir aus. Da hat er so. Und, aber egal, ich weiß nicht, ob er das wird machen, aber du hast Möglichkeiten, alle Spieler so einzusetzen, dass sie ihren Stärken entsprechend eingesetzt sind. Und ich finde auch, den Britschki kann ich ehrlich gesagt zu wenig beurteilen. Macht es gut, kann auch links spielen. Muss man aber auch ein bisschen abwarten, wie er sich entwickelt. Aber einer, den du jetzt nicht genannt hast und der für mich halt einfach sensationell ist, ist der Alvin Sanchez, wo ich wirklich hoffe für ihn, dass er einen guten Karriereschritt macht. Der bringt auch das gewisse Etwas mit. Manzambi wird die Mannschaft eh prägen, 10 Jahre lang, wenn er sich nicht schwer verletzt. Also du hast dort Möglichkeiten. Und was ich finde, im Sturm, einer, der ich unglaubliche Hoffnungen drin habe, ist der Botelli von Sion, wo ja sehr früh zu Gladbach ist, der immer noch erst 19 ist, vielleicht ist er 20 mittlerweile. Der wird eine Riesensaison spielen, glaube ich. Der ist einfach ein guter Stürmer. Also der Vogt finde ich nicht einen schlauen Transfer zu Hoffenheim, aber der hat etwas im Strafraum. Also du hast da zwei, drei offensive Sanchez, Botelli, Vogt, glaube ich, die in 2 Jahren eine Rolle können spielen in der EM. Der Rieder wird sich weiterentwickeln. Der Ndoye, der Vargas sind auch noch nicht alt. Also da ist eigentlich genug um. Das grösste wirklich Problem gesehen im zentralen Mittelfeld. Problem in Anführungszeichen eben, wie fit Freude, Chaka Beit 36 in 2 Jahren. Was passiert mit dem Yashari, ist nicht der Pflegeleicht ist. Und wie sich der Chaka über ihn aufgeregt hat im Kolumbienspiel, in dieser Trinkpause, lässt tief blicken, sowieso. Ich meine, der Blick hat von toxischem Verhalten geschrieben. Das war auf dem Mal kein Thema mehr gewesen. Aber da kommt dann schon noch irgendeinmal etwas. Wir wissen alle, wie das läuft. Da kommen jetzt schon Geschichten an diesen raus, was da genau passiert ist in San Diego. Und du hast am Anfang etwas gesagt, was macht der Granit eigentlich, oder? Und klar, der wird wahrscheinlich 300 Länderspiele machen, aber er und der Ricci reden ja zusammen, sind enge Freunde. Ich bin nicht ganz sicher, ob der da nicht auf das Mal noch irgendetwas Überraschendes kommt. Hoffen sie natürlich nicht, aber ja, es braucht jetzt ein bisschen Zeit. Aber Fakt ist, auch wenn Granit jetzt zum Beispiel würde sagen, hey, Nations League, nein, konzentriere mich auf Sunderland oder Chelsea oder was auch immer, wäre jetzt auch kein Beinbruch, einverstanden.
Ja, das wäre genau der Moment, wo man einfach sagen kann, schau, gib jetzt dem Yashari die Chance.
Genau.
Weil, wenn, also, am Schluss, oder, es ist ein nächstes Turnier, es ist ein Zyklus, der anbricht. Das ist ja immer so eine Sache. Man redet jetzt dafür, aber darum, dass von dem Murat Yakin ist, ein Turniertrainer ist das Perfekte für einen Nationaltrainer. Ganz ehrlich, es geht ums Turnier, es geht am Schluss um den Punkt. Ich habe noch nie gern gehabt, wenn Leute Spieler aussortiert haben, nur weil es vielleicht nicht ganz so ist, also ich erinnere an, an Thomas Müller, der mit 29 aussortiert wurde, und Mats Hummels mit 30, weil es geheißen hat, wieder Umbruch. Nationalmannschaft ist im Hier und Jetzt. Und wir reden jetzt, haben jetzt die ganze Zeit immer über das Hier geredet und Hier und Jetzt, oder? Und in zwei Jahren kann sich so viel ändern. Ich sage mir, der Granit, wenn er so weiterspielt, wenn er jetzt weiterspielt, kann der auch mit 36 noch so spielen. Der kann auch mit 38 noch so spielen. Dem sein Spielstil hat sich so angepasst, dass er perfekt ist für die Rolle auch in diesem Jahr. Und wenn man nebendran, ich meine, es kann so schnell passieren, jetzt nicht, wir haben jetzt Cäsar gerade bald los in der Super League. Ich meine, bis zur nächsten EM kann sich irgendein zentraler Mittelfeldspieler aus der Super League so machen, dass er im nächsten Jahr irgendwo anwächst, in der Bundesliga spielt. Und plötzlich haben wir dort im zentralen Mittelfeld in der Bundesliga wieder einen Spieler. Also es geht so schnell, Lamix. Aber ich gebe dir vollkommen recht, testen jetzt der Nations League zwei, drei von denen, die jetzt schon so weit sind, dass nachher die anderen können testen im Vorfeld von der WM, die dann neu dazukommen. Aber ich gebe dir komplett recht. Aber wir haben also die Problematik Linksverteidiger, die ist einfach da, wenn du das System nicht umstellst. Weil der Muheim ist ein Bundesligaspieler, ein guter Bundesligaspieler, finde ich, ist aber auch schon 28, ist es nicht so, dass er ein Jüngling ist, aber du sagst ja gut, kannst du in Rodriguez nachwachsen, sondern wenn jetzt der Rodriguez aufhört, dann haben wir noch eben nächstes Turnier und so, noch redest du auch wieder drüber, weil der hat ganz ein anderes Spielstil als ein Rodriguez, das heisst, der ist viel mehr über das Tempo, viel mehr über sein Körperliche geht da rein. Also, dort muss etwas passieren. Aber auch dort, wie ich es im zentralen Mittelfeld gesagt habe, es kann so viel passieren. Ein Britschki, den wir jetzt angetan haben, der ist letztes Jahr hat er 3 Super League-Spiele gemacht, ist dann in die Serie A gewechselt zu Parma und ist jetzt ein Serie A-Stammverteidiger. Also es ist wie so, es kann so schnell passieren, amigs vielleicht kommt irgendein Linksverteidiger von irgendwo aus dem Loch zu kriechen oder eben aus der Nachwuchsabteilung und wir haben in zwei Jahren gar kein Problem mehr.
Ja, genau, also es sieht nicht so schlecht aus, aber was man auch muss sagen, Sven, ist natürlich, ich meine, es gibt 10, 15 Nationen, die nach wie vor ein besseres Reservoir haben. Wenn deine Deutschen, meine Brasilianer, die ja früher in die Ferien sind, die haben 100 Spieler auf dem Niveau Muheim und auf dem Niveau ja, Britschki. Es ist einfach so, oder? Und das, die Schweiz wird immer, wir dürfen es nicht für, sie hat das sehr hoch gesetzt und wir dürfen es nicht für normal erachten, dass die Mannschaft auch tatsächlich einfach immer die K.O.-Phase erreicht. Und es wird vielleicht dann irgendwann leider auch wieder ein Turnier kommen, was nicht so ist. Und ja, da ist dann auch kein Beinbruch. Also, was die Mannschaft geleistet hat, Konstanz, es fehlt jetzt halt einfach der ganz, ganz krass Ausreißer gegenüber, den vielleicht andere Nationen hatten, mal im Halbfinale. Kleine Nationen. Aber die Konstanz, die Generation, die Mannschaft, die 10, 15 Jahre her, das finde ich fast das Bemerkenswerteste eigentlich. Dass es wie, ja, ich meine, ich kann mich erinnern, nach dem Katar-Spiel und nach dem Bosnien-Spiel, Kollegen aus dem Ausland, Journalisten, ja, also das Jahr seid ihr also gar nicht in der Schweiz, das mal wird auch nichts. Und am Schluss, sie sind wieder im Viertelfinale gestanden. Oder? Das, egal, wer da nachher kommt, es ist nicht selbstverständlich oder nicht logisch, dass es so wird bleiben.
Ja, ich sehe es schon. Ich finde, man kann die Warnung mal sagen, dass es vielleicht nicht jedes Mal so wird sein. Aber ich finde, das Turnier hat gezeigt, und also an das schon die letzte EM hat gezeigt, dass mit dieser Nationalmannschaft, mit den Leuten, die da oben sind, einfach auch alles möglich ist. Dass man vielleicht doch nicht die ganze Zeit muss klein denken. Dass es nicht verwerflich ist, wenn einer anders steht und sagt, er will Weltmeister werden. Dass man nicht nachher sagt, ja, aber wir sind ein bisschen in der Schweiz. Ich finde, das muss man schon. Das muss den Leuten in der Öffentlichkeit halt meiner Meinung nach auch eingeimpft werden, dass die kleine Schweiz halt auch nicht mehr ganz so die kleine Schweiz ist. Natürlich wird es vielleicht mal ein Turnier geben, das nicht so gut läuft, aber nur wegen dem muss man nicht in die alten Muster zurückkehren. Das wird Norwegen jetzt auch nicht machen, zum Beispiel. Oder? Ich meine, die sind auch das kleine Norwegen. Die werden jetzt auch nicht nach der nächsten EM auf einmal nicht mehr Favorit sein. Die werden auf einmal der nächsten EM auf einmal ein Favorit sein. Die werden nachher nicht sagen, ah ja, wir haben jetzt einfach ein Turnier einmal gut gespielt. Sondern man muss einfach jetzt ein bisschen das haben und sagen, hey, look, die kleine Schweiz ist letztes Jahr knapp am EM-Halbfinale vorbei geschrammt im Penaltyschiessen. Das Mal haben 8 Minuten gefällt und ein Penaltyschiessen in Unterzahl für ein WM-Halbfinale. Oh, wow. Die Schweizer Nazi mit diesen Leuten, eben unglaublich, eine Riesenleistung, heroisch. Aber man muss es auch mal, man darf auch ohne Probleme anders sagen und sagen, hey, look, wir wollen mehr erreichen und wir sind nicht mehr die kleine Schweiz. Und dann darf man nicht anders sagen, ah, das ist typisch wieder die viel zu viele Ansprüche. Nein, es ist so leer, es fehlt so wenig für den nächsten Schritt, es fehlt so wenig. Und da hat man sich erarbeitet, den Respekt hat man sich erarbeitet, international und ich hoffe auch in der Heimat.
Weißt du, interessanterweise, du hast Norwegen erwähnt, hat ja die Schweiz keinen internationalen Topstar. Man kann den Kobo, den Akanji oder den Xhaka zur erweiterten Weltspitze zählen, aber es sind jetzt nicht Aha-Spieler, Wow-Spieler. In Bangladesch oder in Peru läuft niemand in diesen Libri um, wie es im Haaland-Libri rumläuft und so weiter. Also, und der Manzambi hat jetzt für mich das Potenzial, ich will nicht wirklich nicht zu hoch hängen, aber er hat das Potenzial, ein so ein Weltstar zu werden, aber schön langsam. Und das wäre dann etwas Neues, oder? Ich meine, hat die Schweiz jemals einen Weltstar gehabt im Fußball? Chapuisat war vielleicht der grösste ever, gewesen, bis der Xhaka Shaqiri sich kam. Aber Shaqiri hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt in den grossen Clubs. Also das müssen wir jetzt nicht aufrollen, aber das fehlt ja. Oder? Und Norwegen haben natürlich mit dem Ødegaard, mit dem Haaland, haben die zwei Weltstars, zwei Weltklassenspieler. Und die haben ja auch, ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, Bekanntschaft mit dem unsäglichen VAR gemacht. Also die eine Szene, wo zu voll vom Haaland. Also ja, eben, es ist bitter für Norwegen und die haben sich auch fürchterlich aufgeregt, ob der Ball jetzt da das Kabel berührt hat oder nicht. Werden wir auch nie herausfinden, aber es ist absurd, dass
also,
so Sachen diskutiert wird. Aber,
wir, ja. Gehen jetzt auf die WM, wir gehen jetzt auf die WM allgemein,
genau,
würde ich mal sagen.
Genau. Das ist die Überleitung.
Da möchte ich kurz an diesem Ball-Ding etwas sagen. Es gibt auch wirklich Aufnahmen und es wirkt ja wirklich so, dass der Ball stoppen würde.
Ja.
Es wirkt ja so, als würde er mal stoppen und er geht einfach relativ gerade runter. Der Spieler nimmt sich einen Kont an, ich meine, das muss man auch zuerst können, so einen höheren Ball so annehmen und lasiert den Angriff. Und jetzt kommt FIFA und sagt, der Sensor hat nichts angezeigt.
Genau.
Das macht mich schon ein stutzig, wenn ich da wieder an Kroatien, Portugal zurückdenke, wo der Sensor die angebliche Haarberührung angezeigt hat vom Kroat bei dem Ausgleichsgoal. Also, wo man ja im Fernsehbild gar nichts gesehen hat, dort hat er angeblich etwas angezeigt. Und jetzt bei dieser Szene, wo man meiner Meinung nach sieht, dass dort etwas in Luft ist, dass der Ball nicht einfach so runtergeht, hat er angeblich nichts angezeigt. Also, es spricht nicht ganz für die Sensortechnik, finde ich.
Ja, genau das Gleiche gedacht. Ich bin hier ein bisschen zwiegespalten, jetzt unabhängig vom VAR, finde ich. Ich meine, man kann es A besser verteidigen und B ist gar nicht so schlecht ausgespielt von den Engländern. Aber klar, wenn ihr dort mit einem Kabel ankommt, muss es streng genommen einfach freist das Spiel, gebrochen freist oder was auch immer, dann steht sich der Ball. Wiederholung. Unglücklich, aber schlussendlich, ja, das ist eine Ausrede, das ist dann unglücklich gelaufen. Das andere regt mich mehr auf als Norwegen, würde mich mehr aufregen, weil auf einmal irgendwie ein voll vor der Ausführung, auch das ist kommuniziert worden, ich weiss es vom internationalen Regelboard, aber ja, also. Es ist sehr, und eine Penalty hätte sie auch noch so bekommen. Die Szene, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, wenn du schon alles so sezierst, wie man es ja jetzt macht im neuen Zeitalter, wird klar gemüpft vom Stones, glaube ich, Spieler. Aber das ist genau das Problem, du musst nicht alle Szenen anschauen und so. Schrecklich. Ich finde, die Norweger haben gelitten. Der Haaland hat erhitzt die Putz gezahlt. Ich habe natürlich, eines darf ich es erwähnen in dieser Sendung, ich immer daran denke, wie schön wäre das für die Brasilianer in dieser Hitze gegen England zu spielen. Beide Nationen haben Mühe gehabt und das Geilste hat mir ja gedacht, der Tuchel, wie er halt ist, analysiert, wie schlecht das England gespielt hat, völlig zu Recht. Und wie der Bellingham wirklich eben einfach gesagt, ja, soll er halt selber spielen, sinngemäß da gegen die Haaland zu Ødegaard in dieser Hitze. Also grosses Kino, aber es war ein schlechter Match, finde ich. Also wirklich, ja, das, was du nicht über die Engländer, das, was du im Achtelfinale gesagt hast. Aber ja, es ist wieder im Halbfinale. Die Engländer spielen nicht grossen Fußball. Individualisten von Bellingham Kane. Argentinien spielt nicht grossen Fußball. Spanien langweilt mich. Aber ja, am Schluss, ich meine, die Halbfinale, die wir jetzt haben, Sven, ich habe die Brackets ja auch durchgespielt. Und du auch. Das Einzige, was bei mir anders ist, ist Brasilien statt. Also Brasilien, Argentinien wäre mein Halbfinale gewesen. Aber Frankreich, Spanien, jeder, der normal denkt, kommt auf das Halbfinale, oder? Und also, eigentlich ist ja gar nicht viel passiert bis jetzt, wenn wir jetzt ehrlich sind.
Eine Situation nach der anderen und trotzdem die vier Teams im Halbfinale, wo wir eigentlich können erwarten, das ist wirklich wild. Ja, also, wenn wir noch kurz die schnell durchgehen, Spanien, Belgien, ich werde da übrigens so Flüge attackiert, irgendwie schon mit den drei in dem Auto rein. Spanien, Belgien ist natürlich wieder extrem bitter gewesen. Belgien haben sich ja wirklich gefangen nach dem USA-Spiel. Das war ihr erster Weckruf. Und dann. Also das ist wirklich. Also ich kann nur sagen, wir sind am Messer gewesen, und haben das Spiel geschaut. Und dann ist der Kurt da verletzt raus. Dann habe ich noch meinen Kollegen gesagt, musst du schauen, wie bitter. Jetzt kommt ein anderer von Man United und macht einen Fehler.
Und dann macht er einen Fehler und es gibt Goal und Belgien ist draussen. Das ist schon wirklich also so, so bitter. Auch für ihn natürlich, für den Lammers, weil es ist ein guter Goalie. Der könnte der Nachfolger sein von Kurt, weil der ist noch jung. Der ist natürlich jetzt auch schon mal geschädigt für eine WM, wenn so etwas passiert. Kurt war für mich auch in den letzten 6 Jahren der beste Goalie auf der Welt. Wenn er fix ist, hat wieder gut gehalten. Muss ich aber sagen, also wenn ich nachher ansteht und der Trainer vor den Zug wirft, keine feine Sache. Ist jetzt nicht seine erste Unterhaltung oder erste Problematik mit dem Trainer. Ich glaube, der gegen Werder Tedesco hat er eigentlich seinen Rücktritt schon gegeben gehabt. So in die Richtung ist es, glaube ich, gegangen.
Genau.
Ja, also es ist nicht so die feine englische Art, wo du nachher ansteht und sagst, ja, ich will eigentlich gar nicht raus. Es ist nur um die Abstöße gegangen. Finde ich so semi-geil, wenn ja wirklich, also, ja, gefällt mir nicht so, ehrlich gesagt, obwohl ich ihn ja sehr schätze als Goalie.
Ja, ich glaube, er ist ein schwieriger Charakter, muss aber sagen, es gibt Spieler,
die... Passt zu seinem Verein, ich glaube, es passt einfach ja, zu seinem Verein.
Logisch, Bellingham auch, also Real ist, gut, jetzt haben wir es noch geschafft, Real in die Folge umzubringen, aber ja, die haben wirklich ein paar Exemplare, die, ja, so schwierig sind. Aber es gibt halt für mich schon Spieler, die ich nie auswählen würde. Auch Haaland, wenn er noch 1% Akku hat drauf lassen, wo er einfach mühsam ist.
Ja, die auch.
Und Kultwa, ich auch. Und da bin ich bei dir. Oder? Du, das ist ein Talent, der Angoli, Diskussion. Übrigens wie der Kinski von Tottenham, der hat man ja auch vor einen Zug geworfen, wie du vorhin gesagt hast. Der jetzt auch, aber es sind echt super Talent. Also talentierte Goalie. Und auch auf grosser Bühne. Es ist halt schwierig. Und ich finde, der Kultwa, wenn es wirklich nur um die Abstöße ist gegangen, ja, lass doch den einfach auf dem Bett. Aber ja, wer sind wir schon?
Fakt aber dann musst du das gut bei auch, wenn du sagst, es ist nur die Abschüsse, dann musst du das gut auch anders kommunizieren wahrscheinlich.
Ich kann ja nicht drauf bleiben. Auf das warte ich ja eh. Ich warte ja darauf, endlich seit Jahren, dass man ein Spiel einfach nicht vom Bett geht. Das war die,
wie der Kepa.
Ja,
genau. Kepa bei Penaltyschiss.
Ah, ja, genau. wo das Kuchta könnte ich das ja leisten. Wir wissen ja auch, dass der Rüdiger Garcia ist ja schon weg. Dass er auch im September nicht mehr... Der Machtkampf gegen Kuchta gewinnt wahrscheinlich nicht. Und ja, das ist... Ja, aber ist schon gut. Also weißt, Spanien... Logisch haben sie viel Anhänger. Und Spanien spielt halt auch so... Die sind ja deftig, die bekommen ja kaum ein Gegengoal. Und wenn du immer den Ball hast und immer im nächsten 3 Meter spielst, kannst du kein Gegengoal bekommen. Johann Cruyff-Schule, Pep Guardiola-Schule. Mir sind sie einfach zu langweilig, aber es ist natürlich eine fantastische Mannschaft. Es hat, glaube ich, kürzlich mal ein 5-4 gegeben, Spanien-Frankreich. Also man kann alles erwarten in diesem Halbfinale. Ich glaube einfach, dass die Franzosen besser sind. Das sieht jeder so. Und die Spanier, wenn sie gewinnen wollen, jetzt hat der Pedri komischerweise nicht gespielt, dann brauchen sie ganz, ganz eine grosse Leistung. Und vor allem brauchen sie Lamine Yamal. Das ist noch nicht seine ganz grosse WM bis jetzt, wo, ja, wo auch zeigt, dass der Fußball in den nächsten 15 Jahren dominieren kann. Vielleicht nicht der Messi, aber annähernd. Der hat das Potenzial, der Yamal. Aber der muss jetzt aufstehen in diesem Halbfinale. Sonst, werden, ja, sonst gewinnen die Franzosen.
Ja, definitiv. Weißt du, wer vor Ort wird sein? Ich. Ich fahre jetzt, bin gerade auf dem Weg nach Dallas. Also ich bin noch in Kansas, aber ich fahre noch auf Dallas.
Was ist die Fahrt? Kansas, Dallas?
7,5 Stunden.
Und dann gehst du auf Atlanta?
Nein, das mache ich nicht.
Und dann fliegst du schnell auf New York?
Ja, genau.
Ah. Ja, cool, gell?
Das wäre auch zu viel. Ich wollte dann Argentinien, das tut mir im Herzen ein bisschen zu fest weh, dass ich nachher das bittere Argentinien muss anschauen gegen das bittere England, wenn ich mich vorstelle, dass die Schweiz so nahe dran war, in diesem Atlanta zu spielen. Das tut mir im Herzen zu fest weh, um das Spiel. Ich glaube, das wird ein ganz ruhiges Spiel werden, wenn man gerade über den zweiten Halbfinale redet, wo wirklich nicht viel wird passieren. Ich hoffe aber schwer, und jetzt kommt da mein doch auch, ich hatte zwar vorher eben gesagt, ich habe mich zwar ausgesprochen, dass Embolo, dass Nazi selber schuld ist mit der roten Karte, aber bitte, liebes England. Und ich habe wirklich auch, fußballmäßig bin ich auch kein großer Fan, wie es aktuell spielt, aber rühren die Argentinier bitte raus. Es tut mir so, also wirklich, es ist nicht schön. Argentinien macht wirklich nichts Gutes. England hat doch noch ein bisschen mehr Feuer in meinem Herzen. Ich will doch oft in die Bregan. Darum bitte rühren die Leute aus. Und ich hoffe wirklich, Bellingham tut sich für mich so rauskristallisieren wie kaum ein Spieler der WM. Einfach von der Art zu Goal als Mittelfeldspieler, von der Wichtigkeit fürs Team. Und ich hoffe schwer, dass er auch das nochmal kann. Das jetzt nochmal anbringt, da im Halbfinale gegen Argentinien.
Ja, also Riesenspieler habe ich schon immer geliebt aus Fußball. Ein Matcha-Vibes oder umgekehrt. Ich weiss, du siehst es ein bisschen anders. Aber die, halt die Mittelfeldspieler gerne, so raumgreifend und
erst ja, in 16. Die Achter hast du halt
ja,
gerne, oder?
Ja, genau. Aber vielleicht, ich werde auch noch schnell zwei, drei Takes geben. Also ich sehe es komplett anders. Ich sage, England, Argentinien gibt es das beste Spiel von WM. Ich glaube wirklich, da passiert unglaublich viel. Einfach, es kann nicht sein, dass die sich jetzt einfach 120 Minuten ihrer Art Fußball neutralisieren. Ich bin sicher, es gibt ein Spektakel. Und ich bin, von diesen vier Teams, die noch dabei sind, habe ich jetzt wirklich in meinem Herz. Aber am meisten noch England. Ich denke mir einfach den Trainer weg. Ich möchte es den Engländern gönnen. Ich habe viele Kollegen, die England-Fans sind. Ein gemeinsamer Freund von uns, der bei dir arbeitet, in England im Herzen. Und die warten ja, Football's coming home. Ich weiss noch genau, 1996, so alt bin ich, wie ich Body gehockt bin, aus dem Walkman. Weißt du noch, was ein Walkman ist? Oder Compact Disc?
Natürlich.
Football's coming home, dort 30 Jahre Schmerz und so, gelost mit 18, ein grosser Sommer gewesen. Anyway, ich will nicht in Nostalgie versinken. Und jetzt sind 60 Jahre, 60 Jahre warten. Und irgendwie, ja, es wäre nicht ganz verdient, aber das hat etwas. Das hat etwas, wenn England jetzt Weltmeister wird werden, der Kane, den ich halt, wo ich bei einem doofen Club spielte, nicht ganz so gross gesehen, aber der hat es so verdient, der Harry Kane. Und irgendwo England auch. Und darum bin ich dort logischerweise auch für England gegen Argentinien. Gleichzeitig, vielleicht noch der Punkt, es ist ja eine WM vom Abschied nehmen. Oder? Ich meine, Lewandowski war gar nicht dabei gewesen, aber Ronaldo, Salah, De Bruyne, Messi, jetzt eben dann vielleicht Neymar, vielleicht Courtois und so weiter. Ganz viele, die in uns jetzt 15 Jahre 20 Jahre geprägt haben, werden nie mehr, finde ich so einen traurigen Ausdruck, eine WM auftauchen. Neymar übrigens, World Series of Poker in Las Vegas. Da bin ich ja vor einem Jahr gewesen, ist er auftaucht und spielt mit. Ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast. Aber ja, das ist schon, ich meine, die Schweiz hat können den Messi in die verdammte WM-Rente schicken. Jetzt, das Spiel kommt. Also ich glaube wirklich, dass in 4 Jahren nicht dabei ist. Und das ist ja schon krass, oder? Das wird schon. Es gibt ein grosses Spiel, also ich freue mich viel mehr auf England und Argentinien. Komischerweise, also Frankreich, Spanien, bei dir ist es offenbar umgekehrt.
Ja, also ich habe ja, die Optionen sind beide gewesen. Ich habe mich auch für Frankreich, Spanien entschieden. Ich hätte auch auf Atlanta gehen können, es war ein bisschen längere Fahrt gewesen. Mhm. Aber als ich heute mein Mietauto geholt habe, also die Argentinier, die haben ja den Mietautostand von allen verschiedensten Anbietern, die sind angestanden mit irgendwie bei jedem Stand mindestens 50 Leute. Ich hatte zum Glück so eine Mitgliedschaft gehabt, dass ich auch durchlaufen konnte und das Ding holen, aber das wäre stundenlang gegangen. Die gehen alle natürlich mit dem Auto vor Kansas und Atlanta, weil die Flüge so extrem teuer sind. Also es ist wirklich wild, aber also, ich hoffe auch auf zwei coole Spiele. Mein Herz schlägt für England. Verdient hat es Frankreich. Genau. Das ist so, jetzt mit diesen zwei kann ich leben. Also ich fände das Finale England-Frankreich fand ich gut, weil dann würde ich sagen, hey, look, entweder gewinnt Frankreich, dann würde ich sagen, hey, look, der verdiente Sieger von diesem Turnier, weil der genau eine Halbzeit schlecht gespielt hat am Turnier und das war gegen Senegal gewesen, im ersten Spiel. Dann haben sie sich gefunden, die zweite Halbzeit haben Senegal runtergemacht und England einfach wegen dem Herz. Und ich weiß, es jetzt schon, ich bin auch kein Tuchel-Fan, aber es hat schon etwas, wenn dann ein deutscher Trainer, ausgerechnet ein deutscher Trainer England nach 1966 wieder zum Football's Coming Home bringt, das hat dann schon etwas Einmaliges. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, sagt man doch so gern.
Gut, zum Abschluss, mal die andere Liga schieben wir auf die WM-Finalvorschau. Es bietet sich dort besser als Thema. Habe ich noch etwas, jetzt sind wir uns wirklich, ja, es ist erstaunlich, wir sind uns in sehr vielen Punkten einig, auch England, Herz, Frankreich, Verstand. Etwas werden wir uns nicht einig, und das, vielleicht noch Deutschland, ist ja gleich, die Verhandlungen ziehen sich hin, bis der Kloppo Nationaltrainer wird. Ja, ich suche alles auf, ich lese alles drüber und mittlerweile muss ich sagen, mehr denn je, keine gute Lösung. Mir ist klar, dass es nicht verhinderbar ist. Aber was noch dazu kommt, wenn es jetzt wirklich, ich meine, ist mega teuer, aber das ist ja noch okay, er tut ja offenbar Euphorie entfachen in Deutschland, aber was ja gar nicht geht, ist, wenn ein Botschafter von Red Bull bleibt. Also was ist denn das für einen krassen Interessenkonflikt? Also da kann ich ja theoretisch nach 6 RB-Spieler aufbieten, die steigen eher, also weißt, da kommt dann nur in Seich die ganze Zeit und also das geht gar nicht und auf das läuft es ja raus, dass ein Botschafter von Red Bull bleibt und Nationaltrainer ist und also Der darf alles machen, hey, bei euch in Deutschland. Das ist einfach. Klopp ist Sonnenkönig.
Bei euch in Deutschland, sagt er mir. Bei euch in Deutschland. Ich bin in Niederasli aufgewachsen, geboren. Meine Mami ist seit 40 Jahren in der Schweiz, in Deutschland. Ich relativ wenig im Hut bin, dass ich Bayern-Fan bin. Und meine Mami kommt ja nicht mal aus dieser Gegend. Aber.
Ja, so, doch, jetzt ein Punkt. Aufmischen, wenn nicht. Das macht
ich,
los.
Ich sehe das ganz, ganz, ganz anders wie du mittlerweile.
Ja.
Je länger es geht, desto mehr finde ich, ist es genau der einzige Richtige, den du machen kannst. Und zwar, weißt du so, weil Deutschland mit diesem Trainer in der Weltkarte vom Fußball wieder automatisch, egal was für Spielermaterial rum ist, emporsteigt als Titelkandidat fürs nächste Turnier. Alle Spieler, alle Weltspieler, ich meine, er ist ja Magenta-TV-Experte.
Er macht super.
Ja, aber ja, das ist das eine, aber jeder einzelne Spieler, der Messi, der Mbappé, alle kommen vor dem Spiel und nach dem Spiel zu ihm abklatschen, weil er an sich drinnen steht. Und reden und schauen. Und, also, das ist einfach so eine, der hat so ein Standing auf der in der Fußballwelt. Für mich zu positiv, für dich ja auch, das wissen wir beide. Aber er hat so ein Standing in der Fußballwelt, dass Deutschland automatisch wieder im Anspruch her oder allgemein in der Öffentlichkeit wieder automatisch zum Titelcontender wird. Einfach weil du weißt, du hast wieder einen grossen Trainer, du bist auf der Landkarte wieder da, nachdem du jetzt so viel verkackt hast.
Also gut, gleich noch, wird es sehr gut von dir. Noch schnell drei kurze Repliken drauf. Erstens mal, Magenta TV, ich schaue alles dort, sensationell. Also wirklich Berichterstattung vom Feinsten, Hummels, Müller, Klopp, Kerner macht super und Dora, die sind Wolf-Fuß Reporter. Also im Vergleich zu anderen, ohne Namen zu nennen, TV-Stationen, ist das einfach wie, ist eine andere Liga, hoch andere Liga. Sensationell. Das muss gesagt sein. Und du hast recht, das ist mir aufgefallen. Darum habe ich Angst. Und der Deutsche hat unglaubliches Potenzial. Und das sehe ich auch. Ja, einmal Kicker hat eine Auslegeordnung gemacht. Alle Spieler dann nachher ein bisschen Tresoldi oder El Mala oder da kommen, Bischof, you name it. Da kommen so viele gute Spieler jetzt nachher. Ich habe Angst, dass die Deutschen, übrigens auch bei anderen Trainern, automatisch wieder Contender sind, Titel, also übrigens so. Es ist einfach so. Und nicht ganz so gut wie die Deutschen vom Potenzial her. Und der Klopp wird das Feuer können entfachen, hundertprozentig leider. Mir geht es mehr um den Interessenskonflikt. Und übrigens gibt es den Guardiola, den ich auch sehe als Nationaltrainer. Ich hoffe, dass der Ancelotti aufhört und dass er zu Brasilien kommt. Guardiola will, glaube ich, nicht wieder in einen Club gehen, will es ein bisschen ruhiger nehmen. Fände ich auch eine super Lösung. Hätte ich für Deutschland auch eine super Lösung gefunden. Also Klopp ist nicht, wie du sagst, der Einzige. Aber natürlich, ich sehe, dass das...
Ja, aber es ist Klopp oder Guardiola. Es sind die zwei Welttrainer, die ein Standing auf der Welt haben, die einfach ein Team gerade im Selbstverständnis wieder auf ein anderes Level führen.
Ja, absolut.
Und Christian Streich, den ich auch gut finden würde das nicht schaffen. Er hat das einfach nicht. Er ist in Deutschland, die wäre ein Sympathieträger, aber Deutschland muss wieder gross auftreten als Contender in der Welt. Und nicht einfach nur in Deutschland wieder ein Hype haben. Darum braucht es genau das, was sie werden machen.
Was für eine Harmonie. Ich muss, glaube ich, in der nächsten Folge, Neymar, was sind noch deine Trigger-Themen? Irgendetwas gegen Bayern muss ich vorbereiten? Was hätte ich so
also, gelernt? Ich möchte es nochmal, Webo, du verstehst mich falsch. Ich habe gar nichts gegen den Neymar. Ich bin kein Neymar-Hater. Ich finde, Neymar ist einer der besten Fußballer in den letzten 15 Jahren, den ich je gesehen habe, habe ich je live gesehen. Deshalb würde ich da jetzt nie nicht ansatzweise Neymar-Hates betreiben. Aber du hast mich mit dem unsäglichen VR und so, weil das musst du immer sagen, wegen Fairness und da spielt einem vor und alles. Egal. Also, Febo. Wir werden uns wieder finden, wir werden uns wieder vielleicht ein bisschen mehr zoffen in der nächsten Folge. Ich muss jetzt weiterfahren,
ja.
Sonst komme ich nie an. Und wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine gute Erholung. Ich hoffe, ihr könnt den Schlaf nachholen nach dem Schweizspiel oder die Hände schon nachholen. Und ganz viel Spass in der WM-Halbfinale, wo zeitlich, glaube ich, einigermaßen okay sind in Europa, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Das ist übrigens so unglaublich schrecklich, dass die Spiele am Nachmittag, überlegt ihr das mal, ziehst du mir doch Nachmittag Ortszeit sein. Also da, ich verstehe schon, dass Europa der wichtigste TV-Markt ist und so weiter und so fort. Aber das ist, glaube ich, einmal, hat es noch nie gegeben. Also bis jetzt sind die schon, hat man schon auf das Land, auf das Gastgeberland ein bisschen Rücksicht genommen. Und, aber ja, es ist offenbar, die zahlen ja Milliardensummen, die grossen TV-Märkte, und dann sind halt die Spiele um 3 im Namitsch oder um 2 im Namitsch, was ich absurd finde, aber sei es wie es sei, für uns ist es gäbig, wir haben jetzt nur auf Schlaf verzichtet hier in Europa, darum, ja, ja.
Gut, man muss da den Punkt noch sagen, gell, also gewisse Spiele sind an der WM in LA-Zeit am 9. gewesen. Das heisst, in den USA, in New York haben die einfach in Mitternacht angefangen zu spielen. Das kommt ja in diesem Land schon einmal dazu. Das heisst, die spielen ja in New York, wenn es am 2 stattfindet. Ich glaube, Spanien-Frankreich ist am 2. Ist das ja eigentlich in New York auch schon wieder 5 am Abend. Das darf man schon nicht unterschätzen, dass es doch ein bisschen Diskrepanz gibt.
Gut,
so, jetzt aber genug geredet, Febu.
Ciao zusammen. Kein gegen Lautaro übrigens. Tschüss zusammen, unsere Starstürmer. Habt Sorge, genau, gute Woche. Tschüss zusammen.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.